So, herzlich willkommen zu Danke Vreni, Folge 75. Wie immer gegenüber von mir ist der Ferdinand.
Grüezi, grüezi.
Und ich bin der Thomas. Wie immer.
Hallo.
Hallo. Ist gar nicht so lang, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben.
Kaum plant, man funktioniert es auch.
Richtig.
Das ist Wahnsinn.
Richtig. Ja, den Gast habe ich verhängt, gell? Aber...
Du weißt ja, ich finde das immer gar nicht so schlimm.
Das finde ich gar nicht so schlimm, wenn es...
Weil Gast bedeutet immer, man weiß nicht so recht, auf Masochino.
Ja,
das vor allem, wenn es neue Gäste sind. Haben wir so das Gefühl.
Das stimmt natürlich.
Zum Teil reden sie viel, zum Teil eben nicht so. Du kannst dich wie nicht zurücklehnen. Du musst wie so gleich da sein. Wenn jetzt irgendwie, weißt du, so normal, wie sind die 3er-Podcasts hast, wo die Leute, immer die gleichen Leute zu dritten
dann Podcast, kennen sie sich.
Dann kennen sie sich und dann kannst du auch einfach mal Pause machen, zurücklehnen, lassen und so.
Ja, ja.
Oder sogar gehen. Die anderen reden einfach weiter. Das kannst du nicht machen mit einem Gast.
das ist korrekt. Ja, das stimmt.
Aber ja, kommt dann schon wieder.
Ja, es kommt. Ich habe es einfach verhängt, zum rechtzeitig anmelden.
Mhm.
Und dann die Woche habe ich gefunden, das ist zu kurzfristig zum Reinpreschen. Aber hoffentlich nächstes Mal. Ich will nichts versprechen.
Gut.
Wir kommen zum obligaten Feedback.
Jawohl.
Das wissen
wir ja jetzt, dass das obligat ist.
Das ist das mal üppig ausgefallen, das freut mich sehr. Und ich empfehle allen, fertig, sage ich schon, Bernhards Kommentar zu lesen, sehr schön. Das Highlight ist zum Stichwort Zeppelin. Hat der Bernhard zu bedenken gegeben, dass es schwierig ist oder eine Herausforderung ist, die Zeppelin zu füllen mit zum Beispiel Helium. Und hat darum vorgeschlagen, Zeppelin zu füllen mit heißer Luft von Röstipolitiker. was gerade in der Klimadebatte eigentlich wirklich...
Das wäre angebracht, würde ich sagen.
Ja, wär reichlich vorhanden, würde ich sagen. Genau. Ja, nein, ist ein guter Kommentar gewesen. Und was er eben auch noch verlinkt hat, ist, dass wir haben ja vielleicht als kurze Einleitung, wir haben letztes Mal irgendwie gefunden, eigentlich würden wir gerne per Zeppelin reisen. Ja. Einfach so als Entschleunigung und überhaupt.
Klimaverbesserung
und alles. Also, wissen wir natürlich nicht, die Bilanz von so einem Zeppelin wissen wir natürlich nicht, aber...
Nein, aber es kann ja nicht,
es kann nicht
schlimmer sein.
Nein. Wobei, ja, der Antrieb würdest du eh solar herkriegen. Nimm jetzt mal stark an.
Ja.
Zumindest
ja, mit dem Akku. Ja, solltest du können, ja, auf jeden Fall.
Ja. Ist so mein Gefühl zumindest. Jedenfalls hat Bernhard, also unser nur so zu 70% ernst gemeinten Vorschlag, hat er ein bisschen kommentiert und hat verlinkt auf einen Welt.de-Artikel, das ewige Schein-Comeback des Zeppelins, heißt der. Und der fasst so ein bisschen zusammen, was in den letzten 20 Jahren so gegangen ist. Scheint gibt es in Deutschland so eine Bude, wo die baut. Nein. Habe ich auch schon gehört. Die sind, glaube ich, so im Süden von Deutschland. Mhm. In so einer Zeppelin-Fabrik oder Hersteller oder was auch immer. Und die bauen das, aber sie sind nicht die Einzigen. In den USA gibt es noch irgendwie...
Hey, genau, und dann gibt es die Legende von dem Cargo-Lifter, gell?
Ja.
Das haben sie bei der Freakshow auch ein paar Mal drüber geredet.
Ah, wirklich?
Ja. Weil ich glaube, der Roddy mal dort geschafft hat oder so.
Was, ernsthaft?
Ja, ich glaube es. Irgendwie sowas ist irgendwie gewesen.
Ja.
Und ja, aber die sind ja dann bankrott gegangen, Cargo-Lifter. Also die Idee war, Fracht zu transportieren mit Zeppelin.
Ja. Es tönt gut, oder?
Aber
ja, das ist wirklich die Frage, mit was füllst du die, oder? Weil wir haben es gerade vorher diskutiert, Helium ist jetzt eher selten, also hat der Bernhard geschrieben, ist eher ein seltenes Element.
Genau, man kann es nicht einfach produzieren, oder?
Ja.
Es entsteht aus radioaktivem Zerfall, aber es ist nicht so. und außerdem kann man es fördern, halt so Gasvorkommen. Haben halt auch einen gewissen Anteil Helium drin. Aber ich meine, Erdgas ist jetzt auch sehr endlich. Obwohl Helium ja eigentlich das zweithäufigste Element im Universum ist.
Ja. Ne? Was mich dazu gebracht hat, dass man mal auf den Mond schauen müsste.
Ja, stimmt.
Und dann per Weltraumlift das Ding
zurückholen. Genau, aber vielleicht haben wir dann ja schon die Probleme sowieso schon gelöst, wenn wir einen Weltraumlift haben. Mhm. Dann ist es vielleicht auch nicht mehr so wichtig, dass man Helium hat für Luftschiff.
Möglich.
Wer weiß.
Möglich.
Ja.
Ja, wie die FDP ja weiß, kann man das Klima mit Technologievorsprung
absolut lösen. Ja, das muss das Ziel sein, ja. Weil dann muss man selber nichts machen.
Ja, dann kann ich mich mit dem SUV zurücklehnen.
Aber ich meine, mehr Geld für die Wissenschaft auszugeben,
das ist
auch keine Option, Idee. Oder?
Ja, ja.
Also für die FDP jetzt
wahrscheinlich. Aber die FDP meinst du? Ich finde einfach, die Universitäten müssen sich im freien Markt da ein bisschen öffnen.
Ja, stell dir vor. Gut, ja.
Mhm. Stichwort heiße ja. Luft. Genau, und dann hat er auch noch geschrieben zur Flügerei. Wir haben ja gefunden, also ja, er hat so halb im Scherz, halb nicht, ihn gefunden, so, ja, das Flieger soll man nicht komplett abschreiben. Ja. Das Fazit war, im Moment gebe ich euch recht, aber ich würde die Fliegerei nicht so schnell abschreiben. Hätte natürlich recht.
Ja.
Also ich sage also, mal, wenn ja man Solarflugzeug und so weiter, genau. Alles okay, oder?
Es kann ja schon auch eine effiziente Art sein, zu reisen. Also es ist jetzt nicht so, ja, ich meine, im Grunde noch in der Luft hast wenn du weit oben bist, weniger Reibung und so weiter. Und also es ist halt schon, du musst halt einfach die Energie aufwenden, um dort raufzukommen.
Ja.
Aber wenn du dort oben bist, ist es sehr effizient. Oder? Ja. Und ja, also ich sehe es schon auch ein, aber ich sehe einfach im Moment nicht so mega viel Bewegung in Richtung. Also es fühlt sich für mich so an, als wäre das noch sicher 15, 20 Jahre, bis wir irgendwie batteriebetriebene Flugzeuge haben.
Ja, ist eine gute Frage.
Weil die Batterietechnologie macht schon Fortschritte, aber jetzt nicht in so riesen Schritt, dass man das Gefühl hat, dass das jetzt irgendwie morgen passiert. Also ist jetzt mein Eindruck.
Ja, das sind wir bei der ewigen Debatte. Man liest ja jedes Jahr irgendwie so wieder mal der Durchbruch in der Akkutechnologie,
ja.
Oder? Und irgendwie mit selbstheilender Anode, Kathode, weiß nicht was,
ja.
Hast du nicht gesehen und
Kohlenstoff, Nanoröhrli.
Ja, und so. Und dann denkst du jedes Mal, geil, jetzt.
Jetzt kommt's.
Ja. Immer fünf Jahre vor.
Vor der Marktreife.
Ja, ich glaube, es gibt ja auch Verbesserungen der Akkutechnologie. Ich meine, ich bin in einem. Das kann ich vielleicht kurz noch einschieben. Ich bin gerade zuerst mal in einem Model X gefahren. Mein Chef hat sich ein Model X zugelegt.
Ich kenne ihn ja
auch. Ja, richtig.
Hätte ich jetzt nicht gedacht von ihm.
Aber ja. Gut.
Interessant.
Mal.
Ja.
Und ich bin zum ersten Mal gefahren und also es ist erstaunlich normal irgendwie so. Also natürlich.
Also es ist halt das Auto, gell?
Es ist halt einfach das Auto. Ja. Also ich will nicht sagen normal im Sinne von ich habe gesagt, so Raumschiff,
ja.
Wirklich.
Ja, aber es ist schon so ein bisschen Raumschiff.
Ja, ja, völlig. Also ich will es gerne nicht erklären, das ist schon erstaunlich gewesen, das ganze Ding. Aber so nach einer halben Stunde ist es dann einfach irgendwann so, ein Auto. Also man gewöhnt sich sehr schnell an das Ding und auch an Elektromotor irgendwie. Es ist wie so, es ist immer, wenn das Ding losfährt, hat es halt so den Effekt. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, jetzt gibt es die Hybrid-Bus.
Ja.
Und die haben ja so den ähnlichen Effekt. Also du hast ja nicht nur da so das
ruckartige. Was haben die eigentlich? Elektro- und Gas-Hybrid? Oder ist das Diesel?
Ich vermute, das ist ein normaler Diesel.
Ich meine, weil Gas-Bus gibt es ja relativ viel.
Ja, die hat es im Liechtenstein
gegeben,
lang. Okay. Also vor 20 Jahren eingeführt oder so.
Ich google das gerade mal
für 2 Liter. Ja, und in Zürich gibt es jetzt immer mehr die Hybrid-Bus. Und das ist eine interessante, ich habe jetzt darauf geachtet, wie die funktionieren. Und du merkst halt immer am Anfang, wenn das Ding losfährt, ist es elektrisch, was komplett Sinn macht, oder? Weil da braucht es auch nicht, also in dem Maß braucht viel, also es braucht relativ viel Energie, um das Ding in Bewegung zu bringen. Aber bei kleinen Geschwindigkeiten kann ich mir vorstellen, ist der Energieaufwand nicht so riesig, wenn das Ding mal rollt, oder? Erst wenn du dann größere Geschwindigkeiten erreichen musst, wird es energieaufwendig. Und dann kommt der Verbrenner dazu.
Mhm.
Das hörst du dann. Also es ist wie so ein Gang, der wechselt. Fühlt sich an. Es geht dann in den nächsten Gang und dann kommt der Motor, der Verbrenner dazu. Und jetzt kann man sich darüber streiten, wie sinnvoll ist das und so, aber ich meine, es ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Und darum, das Beschleunigungsgefühl, langsam gewöhnt man sich so an das elektrisch Beschleunigen, finde ich.
Es ist also Diesel.
Es ist Diesel, ja. Also zu Zürich oder was?
Ja.
Ja, das habe ich nicht anders erwartet, ja. Weil Gas tönt schon einmal anders, glaube ich.
Wobei eben, die Trolleybus haben ja auch noch Dieselmotor drin, falls der Strom ableitet oder
so.
Das ist, oder sie Strecken müssen überbrücken, wo keine Oberleitung ist.
In Zürich gibt's ein paar Strecken, wo die Oberleitungen nicht, wo sie die nicht verwenden und ich weiß nicht wieso.
Ja.
Und dann ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass sie dann auf den anderen Motor umwechseln. Auf jeden Fall eben, und das halt, man merkt es halt immer beim Beschleunigen, weil es auch sozusagen im Vergleich zum Verbrenner einfach zu schnell beschleunigt quasi.
Ja, es ist halt einfach schneller irgendwie die Power da.
Genau, aber wenn es dann einmal von einer gewissen Geschwindigkeit ist, merkst du nicht so einen krassen Unterschied zum Verbrenner. Aber es ist trotzdem einfach krass, so die Vorstellung, dass das alles akkubetrieben ist.
Ja.
Also weißt du, fahrst 120 auf der Autobahn und denkst so, das kann eigentlich gar nicht sein, dass das ein Akku, also weißt du so.
Ja, das gleiche Ding, wo irgendwie mein Telefon nicht durch den Tag bringt.
Ja, genau. Fahrtag 120.
Genau.
Ja, richtig.
Ja, voll.
Also es ist auch so ein bisschen unglaubwürdig, aber du hörst keinen Motor oder so.
Ja, so. Voll. Das ist schon ein bisschen Magie.
Ja, also hat sich schon ein bisschen magisch angefühlt, aber man gewöhnt sich dann doch schnell dran irgendwie.
Und mit der Tür ist er happy? Mit den Falcon Wing Doors?
Ja, also man muss dazu sagen, wir haben quasi die dritte Fahrt mit dem Gefährt gemacht. Okay. Also es ist brandneu gewesen, darum hätte er jetzt noch nicht so können, so viel dazu sagen.
Ja.
Aber ja, ist also ganz lustig gewesen.
Ja, vielleicht haben sie inzwischen die auch ordentlich repariert. Am Anfang hatten sie ein Problem mit den Sensoren und mit allem an diesen Türen, weil es eine hure komplexe Sache ist.
Ja, das hast du schon mal erzählt.
Genau, und dann haben sie irgendwie fast irgendwie Leute eingeklemmt und so weiter, weil die Sensoren nicht reagiert haben oder weiss nicht was. Das sind so Geschichten.
Ja.
Aber gut. Ja.
Aber es ist auf jeden Fall, also die Türen sind schon recht futuristisch gewesen. Also es ist so lustig. So. Weil du drückst vielleicht Knöpfe irgendwie. Du musst Knöpfe drücken, damit das Ding aufgeht und das Schliessen ist eigentlich mit einem Knopf, so wie ich es verstanden
habe.
Ja,
oder eben auf der App drückst du Dings.
Stimmt.
Das und dann machst du es auf.
Also das ist das Krasse in dem Auto, ist, dass alles irgendwie elektrisch, also Sitz verschieben und weiss nicht, ist alles irgendwie.
Ja. Mir ist das gar nicht so bewusst gewesen vor Tesla, dass das nicht schon so ist, weißt du, in irgendwie normalen Autos. Ich hätte erwartet, das ist so ein bisschen, das kannst du ja, es ist relativ einfach, so ein Auto voll zu stopfen mit irgendwie Motoren und Elektronik und allem, oder?
Ja.
Weil es ist ja ein Produkt. Das ist viel einfacher als jetzt irgendwie, wenn du selbst öffnen die Türen daheim
haben. Oder? Ja. Ich glaube, es ist einfach auch noch eine Preisfrage schlussendlich.
Ja,
das mechanisch zu machen, ist wahrscheinlich einfach günstiger, vielleicht weniger fehleranfällig.
Wahrscheinlich schon, ja. Aber eben, ich habe gedacht, dass die Industrie eigentlich dort bei den High-End-Gefährt irgendwie schon weiter ist, aber ich stecke halt nicht drin, weil ich nie Auto fahre.
Ja gut, also die
Autos anschaue.
Alle ein bisschen teureren Autos haben ja mittlerweile alles elektrisch auch bei den Sitz.
Ja.
Du hast ja dann so ein Fahrerprofil, wo dann deinen Sitz genauso einstellt, wie du das gerne hättest.
Ja. Aber es ist gleich so, dass die Leute irgendwie immer noch mega geflasht sind von dem, was Tesla macht.
Ja.
Wo ich so das Gefühl habe. Weißt du, also es müsste doch eigentlich normal sein inzwischen, oder?
Ja, das stimmt schon.
Aber vielleicht sind die einfach zu langsam.
Ja.
Vielleicht holen die einfach nicht so schnell auf, die Autoindustrie, wie ich mir das gewohnt bin vor. Weißt du, ich meine, jetzt stellt Apples neue iPhone vor mit 3 Kameras, irgendwie in einem halben Jahr kommt Samsung mit dem gleichen, oder?
Natürlich, ja.
Bei der Autoindustrie scheint das nicht so zu sein.
Gut, die haben einfach längere Zyklen, glaube ich.
Ja, nein, ist klar. Es braucht halt länger, so ein Auto zu produzieren, scheint es.
Ja.
Als so ein Telefon.
Das macht ein Stück weit auch Sinn, ja.
Ja.
Plus hast du ein Telefon nicht irgendwie, das Telefon muss der Crash-Test nicht bestehen und alles. Also, das ist so ein bisschen, ja.
Ja gut, das darf jetzt nicht,
andere
das darf jetzt nicht für fahren und so, also.
Ja, wobei das hat Samsung nicht davon abgehalten, ein ganz heißes Telefon auf den Markt zu bringen.
Ja, stimmt.
Ja.
Stimmt auch wieder.
Ja. Wir haben vom Kaspar noch eine Meldung gehabt, das scheint MyClimate. Mhm. Im April 1900% mehr Kompensationen verzeichnet hat.
Das habe ich auch irgendwo gesehen.
Ja,
voll. Ja,
ja,
es nimmt da so ein bisschen Fahrt auf, aber es ist, es ist wahrscheinlich gleich noch so unter ferner Liefen, das Ganze.
Vermutlich ja, oder? Plus es ist ein bisschen moderner Ablasshandel, aber ich meine, aber effektiver Ablasshandel. Also, schlussendlich, weil es tatsächlich was macht, aber ja, ich finde, es ist immer noch die zweitbeste Lösung, bevor ich erst gerne nicht verursache.
Ja.
Ja. Von dem her immerhin eine gute Sache.
Voll.
Ich war ja an der Klimademo.
Mhm.
Wie bist du an irgendeinen Demos gewesen?
Nein, habe ich können, weil ich bin, es hat ja am Freitag angefangen, bis Freitag ist so immer eine Woche gewesen.
Genau,
oder?
Genau.
Genau, und am Freitag, am ersten Freitag bin ich zu Rom gewesen.
Ja.
Ich habe nachher geschaut auf der Webseite, ist nichts gesehen.
Ja.
Dann zu Rom so.
Ja,
ja. Hat mich, also sonst wäre ich gegangen, ist klar. Und nachher bin ich zu Belgrad gewesen, für eine Woche. Und dort ist dann halt auch am Freitag nichts gewesen. Okay. Dort ist dafür am ersten Freitag was gewesen, Für am zweiten nicht. So. Und darum habe ich bei EB das verpasst. Ja. Das war halt ein blödes Timing.
Ja.
Kannst du nicht machen. Aber du bist gesehen und du kannst jetzt berichten.
Genau.
Aus erster Hand.
Richtig, genau. Feldreport.
Wie geht Revolution vorwärts, Thomas?
Ja. Also ich muss zuerst vielleicht mal noch vorausschicken. Ich bin am 20. September aus Italien gewesen, da kommen wir nachher noch dazu. Und mich hat es wirklich überrascht, weil ich hatte dann mal auf Twitter geschaut und so, irgendwie Climate Strike, Italien,
voll.
Nix los.
Ja, voll. Ja.
Nix.
Habe ich auch gesehen, ja.
Und ich so, wow, ja. Italiener.
Was ist los?
Was ist los? Ja. Und dann aber am 27. ist dann dafür umso krasser
voll, gewesen. Voll, ja. Dann ist überall was los gewesen.
Ja, das hat mich mega überrascht. Ja. Also das vielleicht sind alle so ein bisschen schockiert gewesen, dass nichts passiert ist.
Und sind dann
auf die Straße. Das ist so ein bisschen der Effekt, den ich das Gefühl hatte.
Das ich, ja.
Jedenfalls, ich bin am 20. bin ich in Siena gewesen und da ist definitiv nichts los gewesen. Also ich habe sogar auf Facebook geschaut. Und irgendwie,
Jena bist du gewesen?
Ich bin in Siena
gewesen. Ah, Siena.
Siena.
Was habe ich? Jena verstanden.
Nach Jena, nein. Ja. Siena.
Bin ich in Siena gewesen.
Ach so, nein. Siena, Toskana.
Ja, okay.
Und da ist auf jeden Fall nichts los gewesen am 20. Ja. Also am ersten Freitag. Und am zweiten Freitag bin ich dann aber schon wieder im Lande gewesen, in Zürich, und haben wir das fix vorgenommen, um dann an die Klimademo zu gehen. Und es war eigentlich gewesen, wie das erste Mal,
wo wir zusammen waren.
Ja, genau, nur dass ich das mal wirklich Zeit hatte, zum Mitmarschieren.
Ja.
Ja, ich habe angefangen, es habe ich lustig gefunden. Sie haben so dann auf Klimastreik.ch, glaube ich, oder Climatestrike.ch, weiß gar nicht, wie die Domain. Haben sie dann so Zürich ein bisschen kurz beschrieben, was der Plan ist. Bei allen Städten ist sie am 11 oder am 1 losgegangen und Zürich erst am 4. Was ich eine spannend gefunden habe, aber es ist mir eigentlich gerne so ungelegen gekommen. Und dann hat es ihnen zwei Züge gegeben. Der erste am Münsterplatz und der andere irgendwie in der Nähe. Und der erste haben sie so ein bisschen als der schrille Teil so beworben. Der sei dann für Schüler, Studenten und Leute, die es gerne schrill haben. Und das andere ist der familienfreundliche Zug.
Aha, okay.
Irgendwie eine halbe Stunde später, wo sich dann dort getroffen hat. Und die haben, glaube ich, weniger lang gehabt. Irgendwie. Also die Idee ist, dass sie die alle auf einen Platz gesammelt haben und die sind noch so zusammengewachsen quasi.
Mhm.
Aber man hat, also beim zweiten Zug hat man weniger lang laufen müssen. Das finde ich eigentlich noch herzig gefunden. Ja. Also weißt du, so jetzt so Familie- und Rentner-Ding, wo nicht so weit laufen werden, aber trotzdem mit demonstrieren.
Und für die Jugend so. Die, die sich am Zweifelsfall würden mit der Polizei anlegen und so, die können dort.
Nein, das ist.
Der schwarze Block und so.
Also, das muss ich ja nach wie vor sagen. Also, ich bin ja dann beim schrillen Teil gewesen, wo gar nicht so schrill war. Also, klar, es ist gerufen worden, aber das gehört bei der Demo ja dazu.
Ja.
Also, es ist völlig harmlos gewesen und das finde ich eben auch gut. Also, es geht ja nicht darum, dass man irgendwie. Also, das wäre der Punkt, wo es mich dann anfangen würde nerven, wenn es irgendwie Beschädigung gibt oder so. Weil das ist nicht das Ziel.
Ja.
Oder? Ja. Meiner Meinung nach, das Ziel ist, auf der Straße zu sein und der Politik einen Grund zu geben, um was zu tun.
Ja, ja. So. Also du musst einfach unüberhörbar sein,
richtig,
unübersehbar.
Richtig.
Und du musst auch ein bisschen disruptiv sein. Also weißt, du musst irgendwie Leute, die halt einfach irgendwie ihrem Alltagstrott irgendwie sind, denen musst du irgendwie klar machen, schaut Leute, das ist wichtig. Und da sind so viele Leute auf der Straße, das sollte ich zeigen, wie wichtig das ist.
Genau. Ja. Genau.
Und es darf auch ruhig ein bisschen für Leute, für andere Leute so ein bisschen unangenehm sein.
Ja.
Weil sonst bringst du halt Leute nicht zum Nachdenken,
ja,
finde ich.
Also ja,
es muss effektiv auch ein bisschen wirklich disruptiv sein für den, ja, ihren Alltag.
Ja.
Also,
ja,
darum,
ja,
darum gehst du ja auch nicht demonstrieren irgendwo in einem Kaff, wo niemand ist.
Ja.
Sondern du gehst halt in die grossen Städte, dort, wo alle sind.
Ja. Also. Wobei dort haben sie ja genau, Fridays for Future haben ja genau so jetzt aufgerufen,
ja,
um sich nicht so.
Nicht bündeln.
Nicht bündeln.
Ja,
und es gut. Es gibt eben beides, oder? Du hast dann, also es gibt beide Argumente. Dieses Argument ist möglichst grossen Effekt.
Ja.
Oder? Und da bin ich eigentlich auch bei dir. Das andere ist halt, dass es dann so zum Städteding wird,
ja, ja,
und Land klar, nicht Dings.
Da musst du aufpassen,
ja. Da musst du aufpassen. Ja. Und darum ist es eben schon auch wichtig, dass es halt hinter Dupfingen eben auch einen Klimastreik gibt und dass es dort auch eine Ortsgruppe gibt, die was tut. Weil im Notfall ist es dann das Land, wo fucking Bus herstellen sollte,
ja, ja,
damit Leute auf ihr Auto verzichten. Und ja, nicht die so. Stadt Zürich, wo eh schon Trams hat. Also ich will jetzt nicht loben oder weiß nicht was. Ich bin sicher, Zürich hat massives Potenzial, wo ungenutzt ist, aber so gewisse Sachen machen sie halt im Vergleich zum Land schon richtig, nur schon, weil es einfach mehr Leute gibt und es sich einfach lohnt, ein Tram herzustellen, oder?
Ja, voll.
Ja.
Vielleicht müsste man bei den Autobahnen ansetzen.
Ja.
Weil die werden von Stadt und Land benutzt.
Richtig, ja, richtig.
Vielleicht sollte man mal so eine Autobahn blockieren.
Oh Gott.
Aber das ist, da wäre was los.
Oh, du. Ja. Nein, aber, oh, yeah, aber, es ist ein guter Punkt, oder? Es ist so, ich habe mir die letzten paar Tage und Wochen auch die Frage gestellt, meine, es gibt, so gefühlt ist eine Mehrheit hinter dem ganzen Klimading. Also ich glaube, es gibt Leute, die wo mehr und weniger vehement
sich
einsetzen.
Es gibt auch Leute, die irgendwie, du hast das Gefühl, die würden mitlaufen.
Ja.
Wenn jetzt was passieren würde, würde ich sagen, okay, dann machen wir halt.
Ja,
oder?
Genau.
Aber wo jetzt nicht auf die Straße gehen dafür.
Genau. Ja. Und da will ich auch niemandem etwas vorwerfen und so. Aber so gefühlt ist es so eine stille Mehrheit, ist eigentlich für eine politische, also so,
ja,
ich sage, eine politische Lösung zum Klimawandel.
Ja. Wobei mir dort vielleicht auch die Sache durch Stadtbrille durch gesehen.
Völlig.
Ich weiß nicht, wie das auf dem Land aussieht. Am Stammtisch.
Ja, ja, genau, oder? Und dann hast du aber so gefühlt, hast du so eine Lutti-Minderheit, wo irgendwie, also so, ja, so der populistische irgendwie Rand, ja gut, populistischer Rand ist eigentlich, widerspricht sich eigentlich, aber es gibt einfach so ein paar, ich habe das Gefühl, so eine Minderheit, wo Lutti ist, wo sich irgendwie aufregt über Greta und irgendwie, ja, ja, jetzt kaufe ich mir erst recht einen Hammer. Ja,
das ist halt so ein reaktionärer Haufen.
Ja, genau, so ein reaktionärer Haufen. So, ja. Im Sinne von, so, ja, wo sich das einfach irgendwie schönreden. Im Sinne von, ja, irgendwie Öko-Lobby.
Genau, Öko-Terrorismus.
Und das so ist auch etwas, wo ich mir allen noch nicht. Ja, genau. Und das ist etwas, wo man einfach allen noch nicht in den Kopf will. Ich meine, selbst wenn. Also, weißt du, so, was ist das Argument? Was für ein Argument haben wir als Öko-Lobby? Also was wäre, angenommen, in einer Welt, wo es eine Öko-Lobby gibt, wo der Greta ins Ohr flüstert, dass sie das jetzt alles sagen soll.
Ja.
Was steckt dahinter? Also was hat die Lobby davon?
Big Solar steckt dahinter und Big Big Windkraft und und all das.
Okay.
Nein, aber.
Ja, aber ist das Argument?
Ja,
ist
ich weiß nicht, ob das Argument
ist. Aber also, ist das Lobby? Was sollte hinter der Ökolobby stecken? Sind es Solarkraft und Windkraft und weiß nicht was?
Nein. Ja, also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, also ich meine, erstens mal gibt es das nicht. Also in dem
Sinn, nein, natürlich gibt es das nicht, aber also, meiner Meinung nach gibt es das nicht.
Also weil, die Industrie in dem Sinn gibt es nicht, weil die nicht die Macht hat, wo jetzt irgendwie
das ist genau mein
Ölkonzern Punkt, ja, haben und so weiter.
Ja.
Und andererseits, ja, das ist das Einzige, wo irgendwie, wo ich das Gefühl habe, wo vielleicht näher das ankommt, wäre jetzt Energieunternehmen.
Ja.
Erneuerbare Energieunternehmen. Alles okay. Andere hat ja jetzt von der Industrie her
ja.
Nicht so wirklich einen Anreiz, das zu unterstützen.
Ja.
Also, einmal nicht in dieser Vehemenz.
Ja. Oder
ausser für, und das passiert ja auch, für irgendwie aus Marketinggründen.
Ja.
Dass sie irgendwie sagen, schaut da, wir sind grün. So. Ja. Oder irgendwie, keine Ahnung, dass die Deutsche Bahn ihre ICs grün anmalt.
Ja.
So. Ja. Die halt mit grünem Strom fahren.
Ja.
Das ist so, ja. Und dann hast du halt wieder so einen verstärkenden Effekt, selbstverstärkenden Effekt auf eine Art. Oder die Leute, die mit dem IC fahren, fühlen sich gut, weil das ist alles Ökostrom.
Mhm.
Und die Bahn kann sie irgendwie brauchen als Marketinginstrument und vielleicht fahren dann mehr Leute diese Bahn, oder?
Ja.
Also das ist so. Aber das ist ja nicht so, als würde jetzt irgendwie die Deutsche Bahn der Greta irgendwie Geld zahlen dafür.
Mhm.
Also ich meine, das macht doch keinen Sinn.
Ja. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was könnten so das Argument so sein? Es könnte auch sein, dass es sozusagen, dass die Grünen an die Macht wenn,
Anführungszeichen. Ah, ja. Ja, klar. Ja.
Oder? Die Grünen wenn an die Macht und das ist sozusagen die Ausrede.
Ja.
So, der Planet stirbt, ja. Das ist die Ausrede, dann sind sie an die Macht. Und dann
stirbt der Planet gar nicht.
Und dann stirbt der Planet gar nicht und sie nehmen uns Fleisch weg. Oder? Also weißt du, ich frage mich so, was ja. Geht so in dem Kopf vor? Vielleicht ist es auch jetzt viel verlangt, glaube, um irgendwie ein kohärentes Weltbild von einem Rechtsaussenmensch zu
erwarten. Ich glaube, es ist ein bisschen viel verlangt, weil am Schluss geht es einfach, ist es so ein bisschen das ganze, meine Freiheit, oder?
Ja.
Also, sie sehen ihre persönliche Freiheit angegriffen, oder?
Ja.
Du siehst es auch jetzt an dieser ganzen Geschichte mit dem Tempolimit in Deutschland.
Oh ja.
Es ist komplett irrational, dass Deutschland kein Tempolimit hat auf der Autobahn. Ja. Einfach jetzt, also irgendwie gesundheitlich ist es irrational.
Mhm.
Sowohl das irgendwie unfallmäßig als auch von den Emissionen her.
Ja.
Ökologisch ist unverhältnismäßig und überhaupt, ja, also es gibt einfach, für mich gibt es keinen Grund, warum Deutschland kein Tempolimit hat.
Ja.
Vor allem, wenn du dir mal anschaust, welche anderen Länder das kein Tempolimit haben. Das ist irgendwie zwei Regionen irgendwie in Indien, das ist irgendwie Afghanistan, das ist irgendwie, weiß nicht, es ist alles so Länder, wo du jetzt würdest sagen, ja, das ist jetzt nicht die Speerspitze von der westlichen Demokratie.
Beziehungsweise vermutlich auf diesen indischen Autobahnen jetzt ohne irgendeine Böszeit zu wollen, kann vermutlich auch nicht schneller als
ich wahrscheinlich fahren. Nicht, ja.
Darum gibt es kein Tempolimit. Ja. So, da wird niemand schneller wie 80 fahren.
Weil das ist Selbstmord. Ja.
So.
Genau.
So. Ja.
Ja. Etwas so, ja.
Vermutlich haben die wunderbare Autobahnen. Nein,
das kann schon sein.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber die haben mir schon nur so ein Bild, das ich im Kopf
habe. Ja, ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, nein, und genau. Und dort ist es ja auch so, dass die Leute irgendwie voll am. Also es gibt einfach so eine gewisse Kategorie Leute, die voll am Rad am Drehen sind.
Ja.
Weil sie sich einfach eingeschränkt fühlen in ihren Recht und so weiter.
Ja.
Sie sehen es als Recht, irgendwie dürfen so schnell zu fahren. Und gleichzeitig, ja. Und das Gleiche hast du wahrscheinlich auch bei der ganzen Geschichte mit. Ah ja, sie wollen uns Flüge verbieten.
Mhm.
Ah ja, sie wollen uns verbieten, Fleisch zu essen und all das Zeug.
Mhm. Mhm. Mhm.
Und das kann man schon irgendwo auch nachvollziehen.
Ja, ich hab's will sagen, ja.
Also, weißt du, also es ist einfach nie, also ich meine, ich finde es auch nicht cool, wenn wir Leute Sachen verbieten.
Ja.
Aber du musst halt damals das grosse Bild sehen. Also weißt du, es ist jetzt nicht, also es ist einfach, es geht halt einfach nicht nur um dich auf der Welt.
Ja.
So. Ich finde einfach, das muss das Argument sein.
Mhm.
Es ist ein Zusammenleben und dieses Verhalten schädigt die ganze Welt.
Ja.
Und dann musst du halt einfach mal dieses Verhalten überdenken und vielleicht was ändern daran.
Ja.
Und das müssen natürlich alle machen, weil sonst bringt es nichts, aber...
Ja, mein Gefühl ist halt einfach...
Es ist halt einfach Egoismus irgendwo.
Ja, ja,
also logisch. Die Freiheit, in Anführungszeichen, ist halt einfach eine Ausrede für egoistisch dürfen zu sein. Das finde ich nicht cool.
Ja, ich finde es auch nicht cool, ja. Und dann hankerum ist es ja irgendwie so, ich habe irgendwo das Gefühl, es ist wie so eine Angst, dass dann sie nicht dürfen, aber andere schon.
Ah ja, das gibt es auch noch, ja. Weil dann irgendwie sagen sie, eben, also ich meine, die Deutschen haben keine Ausrede mit dem Ding, weil überall sonst darfst du nicht so schnell fahren.
Ja, ja.
aber klar, dann sagen sie irgendwie, aber was ist denn mit China? Aber was ist denn mit den USA? Aber was ist denn mit Indien?
Ja, ja, genau. Oder? Genau.
Wenn die das nicht machen, wieso sollen wir es denn machen?
Ja, ja.
So, ist auch eine scheisse Ausrede.
Ja, ja, logisch.
Oder? Es ist einfach Feigheit vor dem Feind, ist das.
Ja.
Irgendwie. Ja.
Ja. Aber eben darum, ja, es ist nicht einmal nur unbedingt, ja, genau, also sogar innerhalb vom eigenen Land, weißt du, so, so,
ja.
Wie so.
Ja, ja, so, ich meine, klar, du
bist. Ich höre nur auf.
Ja.
Oder ich höre nur auf Fleisch essen, wenn es alle anderen tun. Das ist
ja, ja.
Jetzt irgendwie so ein bisschen.
Genau. Und aber der Witz ist ja, zum das machen, müsstest du verbieten, Fleisch zu essen.
Mhm.
Du müsstest unter Strafe stellen, Fleisch zu essen, ja. Weil dann würden es die anderen auch nicht machen,
ja.
Oder?
Was ich übrigens für übertrieben halten würde
als
Massnahme.
Ich finde einfach, es muss Schweine teuer werden.
Ja.
Es muss richtig, richtig ins Geld gehen.
Ja.
Weil dann machst du es halt nicht mehr so häufig.
Ja,
und klar gibt es dann irgendwelche Arschlöcher, die halt Milliarden haben und Millionen haben, die fressen dann halt Fleisch jeden Tag.
Ja.
Das muss man dann halt anders lösen, das Problem,
ja.
Indem man die Leute weniger reich macht.
Ja.
Vielleicht. Also, oder? Da kann man ja auch mal darüber diskutieren.
Ja, ja. Aber das ist.
Und das ist im Fall auch noch lustig. Ich weiß nicht, wo habe ich das jetzt letztens ja irgendwas geschaut oder irgendwo, ich weiß es im Fall nicht mehr, aber irgendwo, es gibt das Phänomen so, dass irgendwie die Leute, die sich als Mittelschicht einstufen, die Oberschicht verteidigen.
Ja.
Für ihr Recht, irgendwie
ja, ja.
Uhuere viel Geld zu haben.
Ja.
So, weil sie irgendwie das Gefühl haben, ja, ich steige ja potenziell auch auf in die Oberschicht.
Ja,
so, genau. Was irgendwo ein Trugschluss ist, weil das passiert nicht im Moment ja. In unserer Gesellschaft.
Ja, ja,
dass okay. Leute von der Mittelschicht in die Oberschicht
also, das ist auch sehr
nicht im, nicht im Umfang, wie sich die Leute das vorstellen, die in der Mittelschicht sind.
Ja. Ja, ja, klar, logisch. Ja.
Und das ist auch so ein Problem, dass du irgendwie nicht, dass du irgendwie das Gefühl hast, ja, der Besitzstand sei so ein Wert an sich, wo man irgendwie unbedingt beschützen muss. Also auch in jedem Umfang, oder?
Ja.
Also, wenn jetzt einer x Milliarden hat und es nicht einmal gespürt, wenn du ein paar Millionen wegnehmen.
Richtig.
So, das ist egal, weil der hat sich das ja erarbeitet, in Anführungszeichen.
Mm, ja.
Also
ja, klar, ja,
klar, wie er sich das erarbeitet hat, dass das nämlich auf Kosten von anderen Leuten gegangen ist.
Richtig, ja.
In irgendeiner Form.
Ja.
Das ist ja dann wieder eine andere Geschichte, oder?
Richtig, ja.
Es ist einfach.
Ja.
Aber hast du irgendwie Hoffnung geschöpft an der Klimademo oder ist es irgendwie ist ganz schlimm gewesen alles? Oder?
Nein, es ist. Ja, nein, gerne nicht. Also jetzt generell habe ich es positiv gefunden.
Mhm.
Es hat, weil ich im schrillen Teil war, hatte es mega viele Schüler gehabt, wirklich junge. Und ich meine, es ist ein abtretendes Klischee mittlerweile, aber es ist halt wirklich schön, um die auf der Straße zu haben. Also es hat mich halt auch gefreut irgendwie. Mhm. Und ich habe mich dann während dem Zug halt auch gefragt, was ist die Motivation von denen? Also weißt du, so wirklich, warum sind die da und ja, es, so gefühlt ist es einfach eine positive Stimmung gewesen irgendwie. Mm. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, sie sind einfach froh oder die finden das auch irgendwie cool, auf der Straße zu sein.
Naja,
also
klar.
Das meine ich jetzt gerne irgendwie abschätzig oder weiß nicht was alles, weil ich habe eigentlich den gleichen Effekt bei mir auch gemerkt.
Naja.
Es ist irgendwie schön, auf es der Straße zu sein und dem irgendwie mal genau. So.
Du bist irgendwie Teil von einer Bewegung, sind alle an einem Strang, irgendwie so das Gefühl, das überkommt, das Gemeinschaftsgefühl.
Ja.
Das ist richtig, ja. Und Leute, die noch nie an einer Demo gewesen sind, ich weiß nicht, ob da Leute zulassen, die noch nie an einer Demo gewesen sind, machen das einfach.
Ja,
richtig. Machen das mal.
Richtig.
Weil das ist also natürlich für eine Sache, für die ihr einstehen und nicht für irgendwas. Anders.
Ja,
dann kommt der Effekt nicht so über.
Bitte nicht an eine Nazi-Demos gehen, weil braune Sumpf, das macht alles andere. Wie das.
Also ich meine, kann man schon machen, aber...
Ja, auch auf der richtigen Seite vom Zug, bitte.
Natürlich an eine Gegendemo.
Richtig, ja.
Aber ja, dann man bekommt das, wenn man irgendwie, man bekommt das sehr schnell, das Gefühl, irgendwie dabei zu sein und also halt Teil zu sein von was Größerem.
Ja.
Oder? Und das ist so ein Urgefühl, irgendwie so ein menschliches Urgefühl oder ja. irgendwie so, so ein Gemeinschaftsgefühl und irgendwie ja, ja. dazuzugehören.
Ja.
Und das ist vielleicht etwas, wo man je nachdem heutzutage nicht mehr so hat in der digitalisierten Welt.
Das ist genau der, das, ist genau der, das Argument, das ich jetzt gerade bringen will. Ja. Ich habe auch das Gefühl gehabt, so, die sind so happy, dass sie irgendwie nicht auf der App Simon ja. so, ja. sondern...
Also ich meine, klar, Livestreamen sind alles...
Natürlich, so ich habe auch logisch, ein Bild auf Twitter gestellt, aber es war gar nicht so krass gewesen im Fall. Natürlich waren die Leute an den Handys gewesen, teilweise und so.
Ja, klar, aber wenn jetzt irgendwie all deine Follower und Leute und sowieso auch alle an der Demo sind, wieso
ja.
sollst du dann irgendwie, weißt
du? Also, genau.
Das ist ja wie, du musst die ja dann nicht informieren, wenn sie eh dort sind.
Genau. Und vor allem, es ist ja auch nicht schlecht, also,
ja, ja.
dass ihr das posten, klar. weil es dient ja auch der Sache eigentlich.
Klar, klar.
Aber ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich so ein bisschen was Gesellschaftliches, yeah, irgendwo, ja. die Leute so jetzt zusammenbringt. Ja. Und das ist eigentlich absolut. Eine gute Sache.
Ja. Ja.
Ja. Plus ist mir einfach auch wieder mal aufgefallen, dass die meisten dort nicht wählen können. Mm. Und wie tragisch dass das eigentlich ist.
Ja.
So.
Ja.
Und dass man. Und ich will jetzt nicht in das alte Bashing reingehen, wirklich nicht, weil es hat auch genug Rentner gehabt, die sich dafür ja. einsetzen. Und ich glaube, es gibt viele Rentner, die sich. Ja, ja. sich dafür einsetzen und so
es
weiter.
Gibt auch, es gibt einen Haufen von denen, die jetzt irgendwie langsam, also wo irgendwie jetzt das realisieren, oder?
Richtig, was, ja. Und ich glaube, es gibt viele Rentner mit schlechtem Gewissen.
Genau, was sie für einen Einfluss hatten in den letzten 30 Jahren
richtig,
oder so.
Richtig,
mit dem, was sie so
ja.
Gestimmt haben.
Ja, ja. Ich glaube, ich habe das Gefühl, es gibt viele so ältere Generationen, die ja. auch ein schlechtes Gewissen haben. Einfach im Sinne von Shit, wir hätten in den 80er schon können ein Rad umreißen,
ja.
aber wir haben es nicht gesehen.
Ja. Ja.
Oder andere Sachen sind wichtiger ja. gewesen. Oder
ja.
was auch
ja, immer. Eben, ich meine, ich bin ja aufgewachsen mit dem Wissen, dass, ja. dass der Klimawandel da ist
ja.
und jetzt passiert.
Ja.
Und das ist einfach mal klar gewesen, auch schon in den 90er und sogar schon in den 80er ist das einfach klar gewesen, dass das Tatsache ist.
Mhm.
Und man hätte was können machen dagegen.
Also. Ja. 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 Aber ja, jedenfalls hat mich das irgendwie gut gefunden, mhm. wirklich gute das Sache.
Cool.
Und bin weitergelaufen bis zum Helvetiaplatz, wo es dann noch ein paar Räder gegeben hat.
Ja.
Und ich bringe es leider nur mehr so hundertprozentig zusammen, aber der eine Redner, der erste, der dort dann war, hat ihn so gefunden gehabt. Also, es war ein Tag vor der Berner Demo gewesen. Mhm. Also, in Zürich sind es 110.000 sind es gewesen, in Zürich, ein bisschen mehr, glaube ich sogar. Und zu Bern dann schien es einen Tag später, wo ich leider nicht hätte können gehen. Ja. Ich wäre gerne gegangen, aber ich habe einen Firmaausflug haben. Zu Bern sind es 60.000 dann schien es, ja. was ich auch schon mal eine ordentliche Zahl finde.
Ist gut, ja.
Und hat dann nochmal aufgerufen, dass zu Bern sich alle zusammen sammeln. Und irgendwie schien es, das würde mich noch wundern, wie das genau funktioniert, schien es gibt es wirklich so eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe.
Mhm.
Wo jetzt quasi die Arbeit der Politiker macht. Und dann, also so hat
sie also so Gesetz ausarbeitet und sowas?
Ja, oder da habe ich so einen quasi einen Aktionsplan, schien es irgendwie. Okay. Also, vielleicht habe ich ihn auch falsch verstanden, aber so wie ich ihn verstanden habe, rede ich wirklich so, weil es Politik bis jetzt nicht auf die Reihe gekriegt hat, ja. stellen wir ihnen momentan gerade einen Plan zusammen und schaffen mit ihnen zusammen und sagen, schau, das jetzt bitte umsetzen. So.
Ja, ja.
Okay. Ja. Und das finde ich noch spannend.
Ja, ich meine, klar, das sind ja auch Leute, die dort in der Mitte, wo quasi die Führung übernehmen die Organisation übernehmen von dem ganzen Klimageschichte,
mhm.
wo sich wirklich mit der Sache beschäftigen.
Richtig. Seit
Jahren vermutlich.
Mhm. Ja.
Und entsprechend haben die Wissen angehäuft, oder?
Ja, klar.
Und sich schlau gemacht über Massnahmen, die sinnvoll wären und so weiter.
Mhm.
Und klar, also auf eine Art sind das eigentlich die besten Kandidaten zum Politik informieren.
Ja.
Ja.
Ich möchte noch ein paar Links raushauen, mhm. Die spannend sind. Ich link sehr gerne auf die republik.ch. Der Titel war, das habe ich sehr gut gefunden, empfehle ich dir auch wirklich zum durchlesen. Es sind 16 Minuten Text oder so, also jetzt nicht riesig. Mit Babyschritten zur Klimaneutralität heißt er. Und der Lied ist: Der Ständerat hat das CO2-Gesetz verabschiedet. Wie klimafreundlich steht die Schweiz nun da? Der aktualisierte Klimapolitik-Report. Und scheinbar haben sie letztes Jahr um die Zeit schon mal so einen Report gemacht, Republik. Mhm. Und sind jetzt quasi verglichen, was ist letztes Jahr gewesen, was ist das Jahr gewesen, was hat sich verändert, mit sehr schönen Grafiken. Mhm. Also ich finde, da ist die Republik auch echt gut. Also die haben auch so visuell, hauen sie das Zeug recht gut raus. Ja. Und sie haben das wirklich schön gemacht, irgendwie so mit einzelnen Kapiteln quasi, also zum Beispiel Gebäude, aktueller CO2-Ausstoß, Fazit vor einem Jahr knapp okay, Fazit heute okay, je nach Kanton. Das ist so quasi immer so eine Kurzzusammenfassung und dann ganz so die Details drin, was ist passiert und so weiter. Mhm. Dann gibt es in Industrie, vor einem Jahr passabel, heute unverändert, aber also, ja, spannend. Und sie gehen wirklich so Drill-Down quasi pro Hauptausstoßquelle. Dann haben sie noch Landwirtschaft, mangelhaft, heute unverändert und so weiter. Verkehr, vor einem Jahr miserabel, heute leise Hoffnung. Und das finde ich, also sie dann sehr schön so komprimieren und geben aber einen Überblick, was ist passiert. Inklusive eine interessante Grafik zum Zürcher Flughafen, also wie so das Flugverhalten war.
Ja, ja.
Was irgendwie so ein bisschen Hoffnung macht, aber ja, bin vorsichtig optimistisch. Und das lohnt sich wirklich. Also man muss auch kein Abo haben, wir haben direkt drauf gelinkt, dass man kann sich wirklich anschauen. Und ihres Vaters ist gesagt, am Horizont kündigen sich Verbesserungen an. Zwischen dem CO2-Gesetz, das der Nationalrat vergangenes Jahr versenkt hat, und der heutigen Version liegen Welten. Doch unter dem Strich lässt die Klimapolitik nach wie vor zu wünschen übrig. Die Absichten reichen, wie Simonetta Sommaruga sagen würde, auch mit den neuen Maßnahmen noch nicht. Ja. Und drum auf Straße.
Ja.
So lang, bis es sitzt. Ja. Ja. Noch zwei Links. Da habe ich spannend gefunden, das ist von einer deutschen, was ist ein Funk, seid ihr, was das was?
Ja, ja.
Das ist so ARD, ZDF, das ist so öffentlich-rechtlich-jugendliches
YouTube-Zeug.
Genau.
Das Label.
Das, ja, es ist so das YouTube-Label, genau.
Ja.
Und es sind zwei Artikel, das ist jetzt zu tun, featuring Rezo, er hat aber insgesamt ungefähr 10 Sekunden Content. Er ist mehr so ein Aufhänger.
Ja, voll.
Und sie macht das so sehr selbstironisch im Sinne von, sie schafft nur mit dem Rezo, dass die Leute ihre zulassen, so, ja, quasi, genau. Und dann hat man so einen Gastauftritt.
Genau, und dann sagt er so, ja, genau so ist es.
Ja, das ist es eigentlich. Richtig, genau. Genau. Hast du das Video geschaut?
Ja, den habe ich gesehen. Ah, andere gesehen? Nicht. Die Bundesregierung WTF habe ich
noch
gesehen.
Das ist das Update. Ja. Aber dann kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen. Aber
Nein, ist gut, ja. Also ja. Das ist wirklich eine sehr schöne Zusammenfassung.
Ja.
Das ist May, heisst die.
Ja, May.
Die ist irgendwie selber Wissenschaftlerin oder mal gesehen oder irgend sowas.
Jedenfalls wissenschaftlich.
Genau, ja. Aber sonst macht sie auch irgendwie wissenschaftliche Videos und so weiter. Mhm. Und sie macht wirklich eine sehr gute Zusammenfassung. Sie hat auch noch irgendeinen Experten, den sie interviewt.
Der ist sehr gut.
Genau, eine sehr gute Zusammenfassung, was jetzt halt irgendwie zu machen wäre.
Ja.
So, was die Massnahmen wären. Also nicht nur von wegen auch CDU-Bashing von wegen
überhaupt nicht.
ihr habt es versaut, oder? Ja. Sondern genau, das sind auch die konkreten Massnahmen und irgendwie etwas vom Wichtigsten, was mir so geblieben ist, ist einfach, dass die ganze Sache mit der CO2-Bepreisung.
Richtig.
Oder? Also CO2-Steuer oder was ist das andere? Es gibt irgendwie zwei Optionen.
Emissionshandel.
Genau, Emissionshandel oder einfach gerade Steuer auf CO2. Und das wäre eine neuliegende Sache und das muss auch nicht irgendwie die Unterschicht belasten, wenn man es richtig macht.
Das ist genau
und so weiter,
der springende Punkt, genau.
Genau. Ja. Weil Leute, das ist so ein primäres Argument dagegen, so von wegen, ja, aber dann
und können
ja
die... Und das Argument.
Genau, dann also, können ja die armen Leute, die mühen Auto fahren oder auf Land wohnen, die können ja dann im Auto fahren, weil das Benzin so viel kostet oder ich weiß nicht was.
Ja, ja.
Aber eben, man kann natürlich das Geld, das man irgendwie bekommt über die Steuer oder Abgabe, das kann man natürlich wieder diesen Leuten zugutekommen lassen, indem man sie steuerlich entlastet oder
richtig. Was auch immer.
Also, genau.
Der Video geht 25 Minuten, das tönt lang.
Ja, und aber es ist sehr dicht erzählt.
Es ist sehr dicht erzählt, aber ohne abzuschweifen. Also ja, es ist nicht irgendwie ein Blabla und ich empfehle den wirklich zum Schauen. Also das ist jetzt zu tun, ist wirklich eine super Zusammenfassung.
Kann man machen.
Und hat für mich auch das das mit der Klimadividende habe ich wirklich nicht so gecheckt, wie das funktioniert. Die Idee ist wirklich, dass du, das finde ich einen springenden Gedanken, einfach das noch als zentraler Punkt. Es gibt eine CO2-Steuer und jeder kriegt irgendwie den Durchschnitt zurück über quasi.
Ah ja, genau.
Das
ja,
habe ich mega spannend gefunden. Ob 10 Tonnen pro Mensch pro Jahr macht das irgendwie Sinn?
Keine Ahnung, könnte sein.
Ist so der Durchschnitt oder so oder irgendwie sowas. Jedenfalls, die Idee ist, dass es auf alles eine CO2-Steuer gibt und man kommt quasi einen durchschnittlichen Verbrauch, kommt man sozusagen als Gutschrift wieder zurück über. Also jeder hat quasi einen CO2-Bon.
Ja.
Kann man sich so vorstellen, oder? Genau. Das heißt, jetzt kannst du nämlich aushalten, oder? Jetzt kannst du sagen, okay, das mache ich nicht und so weiter. Und Leute, die weniger ausstoßen, machen effektiv vorwärts.
Mhm. Bekommen quasi Geld zurück,
Kriegen Geld zurück, oder? Also quasi, haben schon mehr Geld wie vorher. Ja. Was genial ist.
Ja, ja.
So, weil absolut, dann kannst du nämlich sagen, okay, ja, dann klar, und dann gibt es die Superreichen, die drauf schießen, oder? Und das ist so ein bisschen mein Angstding, dass es sozusagen dass es für zu viele Leute zu bequem ist, aber
eben genau, aber ich meine, es gibt halt auch nicht so mega viele Leute, die überhaupt nicht aufs Geld schauen.
Richtig, oder? Richtig.
Und dort musst du natürlich dann schauen, also ich meine, du kannst nicht die Steuer jetzt einführen und die bleibt nachher so für die nächsten 100 Jahre, sondern das muss einfach muss ordentlich anziehen nach ein paar Jahren, sodass die Leute wirklich das Verhalten ändern.
Richtig. Und dann gibt es plötzlich, dann muss es Anreiz geben, oder? Weil wenn die Leute keinen Bock haben, um horrende Preise fürs Benzin zu zahlen, wird der Schrei nach einem ÖV-System, das ordentlich funktioniert, größer.
Ja, oder du hast Geldwäschebewegung.
Richtig. Richtig.
Vor dem haben eben alle Angst in Deutschland.
Ja.
Das ist, glaube ich, so das Problem. Aber das passiert halt, wenn du es nicht richtig aufziehst, oder?
Ja.
Und den Leuten nicht erklärst, was eigentlich das Ziel ist an der ganzen Sache.
Ja.
Und wie. Und halt Alternativen bietest.
Ja.
Eben, ich meine, du kannst nicht einfach das Benzin teurer machen und der ÖV bleibt scheiße.
Richtig.
Ist klar.
Ja.
Es muss halt einfach
gleichzeitig
sich verbessern.
Ja.
Ja.
Und dann hat sie noch ein Update gemacht, Bundesregierung WTF. Das ist am 20. September, am ersten Demo-Tag von den beiden Freitag, hat die Bundesregierung in einer Nachtsitzung CO2-Steuer beschlossen, wo irgendwie 10 Euro pro Tonne sind.
Ja, es ist einfach lächerlich wenig.
Ja, 10 Euro statt, eigentlich müssten es mindestens 35 sein, also es wird alles im Video erklärt, es müssten mindestens 35 Euro sein, wenn nicht 50 Euro pro Tonne.
Ja, ich glaube, die Schweiz hat sogar schon mehr, oder?
Ja, das kann sein.
Nicht sicher. Ich kann mal googeln noch, ja.
Jedenfalls, ja. Und ja, das ist, ich meine, es geht in die richtig in der Theorie. Das Problem ist nur, das erklärt sie in dem Video sehr schön, wenn der Preis zu gering ist, hat es null Wirkung. So. Und im Gegenteil, es hat sogar eine gegenteilige Wirkung. Also wenn der Preis zu klein ist, verschlimmert es eine Situation, wie dass es sich verbessert. Weil es dann tendenziell günstiger wird zum Autofahren. Vergleichsmäßig. Ja, sie geht sehr schön auf das ganze Zeug ein.
Die CO2-Abgabe der Schweiz ist eine Lenkungsabgabe auf Brennstoffe in Höhe von 96 Franken pro Tonne.
Wow.
Steht da.
Okay.
Es wird eine Erweiterung auf Treibstoffe wie Benzin und Diesel erwogen. Also es geht nur auf Brennstoff, also à la wahrscheinlich Heizöl und sowas.
Ja.
Und Gas.
Ja.
Geht's mal an.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, gut.
Aber ja,
ich bin schon gespannt. Mal ein Anfang. Ich bin gespannt.
Ja, voll.
Ja. Gut. Und dann noch eine gute News zum Ding, das ist schon aus dem 2017. Ich weiß nicht, warum das mit der aufgespült hat.
Ah, doch, aber ja, das habe ich glaube ich schon mitbekommen.
Das hast du mal mitbekommen, ja. Irgendwie Costa Rica ist 2017 300 Tage vom Jahr komplett auf Erneuerbaren gewesen. Also einfach mal. Ich meine, Costa Rica scheint ein Land zu sein, wo das irgendwie mega günstig ist, also wo das günstige Bedingungen hat, dass das überhaupt funktioniert. Weil sie einen Mix haben von also Wasserkraft, Geothermie.
Ja, sie haben halt Vulkan und so Zeug
dort. Ja, genau. Ja. Und in den Wind haben sie auch mega gute Möglichkeiten und in der Biomasse und Solar haben sie auch noch. Also so ein Mix zwischen all denen hat dazu geführt, dass sie 300 Tage im Jahr auf Erneuerbare gewesen sind, komplett, also 100%. Einfach wieder mal eine schöne News.
Es geht halt, ja. Aber, ja.
Richtig.
Voll.
Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende von dem vom Klimablock.
Klimakram.
Richtig.
Sehr schön.
Ja. Aber muss ja sein.
Ja, ja, muss schon sein.
Ja.
Gut. Hast du Wald hindert?
Ich habe angefangen, und das ist eigentlich eine gute Überleitung, ja. Weil was jetzt zu tun ist, für Schweizer ist völlig klar, was jetzt
ja, zu tun ist. Das ist absolut klar. Ja.
Weil wir haben jetzt, zum Zeitpunkt von der Aufzeichnung, haben wir den 6. Oktober. Und in knapp 14 Tagen, nein, ziemlich genau 14 Tage, oder?
Mhm.
In 14 Tagen sind Wahlen.
Ja, 14 Tage, ja, das kommt etwa hier. He?
20. Oktober, habe ich gemeint, sind Wahlen. Ja. Oder? Das wäre der Sonntag, würde genau herkommen. 14 Tage sind Wahlen. Und da ich nicht wahlberechtigt bin in dem Land, kann ich nur vom Zug zuschauen und alle dazu ermutigen, zum richtigen Wählen. Und vor allem die richtigen Leute. Weil die Partei ist eigentlich wurscht, also es ist eigentlich nicht wurscht, aber du musst auch die richtigen Köpfe wählen, schlussendlich. Mhm. Weil mir ist eigentlich egal, ob ein CVPler das Richtige tut.
Mhm.
Solange es das Richtige tut.
Ja. Nein, das mag sein,
ja. Ja.
Das ist ein guter Punkt.
Aber ja, natürlich, schlussendlich gibt es schon gewisse Parteien, die Klimapolitik richtig anpacken und andere, die sie nicht interessiert. Ja. Von dem her ist schon Partei ein guter Hinweis, aber ja. Ja, und das ist halt, Waldhinder ist quasi von der Republik so eine App, wo man im sieben Kanton Kandidaten für, ist es nur Nationalrat? Ich weiß es gar nicht.
Nein, beides.
Beides, ja. Genau. Und du findest dann die quasi in deinem Kanton.
Mhm.
Und findest du so ein bisschen, also du kannst so die Spider noch rein tun.
Ja, genau.
Welche Themen dir wichtig sind. Und dann findest du quasi Leute, die du wählen solltest.
Voll. Ich habe das auf dem Telefon mal ein bisschen umgeklickt und dann irgendwie wieder aufgeben mit drin.
Okay.
Es sind halt sehr viele Kandidaten, das ist das Problem.
Mm.
Im Solothurn hat es 168 Kandidaturen und wenn die alle durchklicken willst, dann bist du im Moment dran.
Ja.
Aber ja. Ja.
Jedenfalls finde ich es cool.
Ja.
So, das ist mal, ein anderer Ansatz.
Ja, das ist mal wieder, haben sie mal wieder gut gemacht. Also
User Interface, technisch und so. Das ist wieder mal geil.
Jetzt schon Leute mit Ahnung dahinter.
Ja. Richtig.
Ja.
Ja, das noch so als,
gute Sache.
Als Link am Rande. Jetzt ist die Frage, haben wir ein bisschen Pause einlegen?
Können wir, ja.
Ja.
Ja, voll. Machen
wir. Habe ich jetzt wieder mal was Lustiges, das ist wirklich lustig, irgendwie so nicht ganz ernst gemeint, aber ich habe es toll gefunden. Bis gleich.
Are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Everybody. somebody looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody looking for something.
So, das ist Houston Sass, so heißt zumindest der YouTube-Account.
Mhm. Das
sind irgendwie 3 Akkordeons und Schlagzeug. Ja, gute Sache. Ich habe gewusst, Akkordeon-Content kommt beim Fertigwoden.
Ja. Sowieso, ja.
Genau. Du bist in Italien gewesen.
Jawohl, so ist es. Ja, und zwar, ich weiß nicht, wer das nicht weiß, aber ich fahre gerne Velo.
Richtig.
Und
du hast ein Reisevelo.
Ich habe ein Reisevelo, richtig. Und ich bin vor 2 Jahren schon mal auf Wien gefahren, von Olten.
Mhm.
Das sind so 1000 Kilometer. Alles der Donau entlang bin ich, also bis zur Donauquelle und dann alles der Donau entlang der Rappen auf Wien.
Ja.
Das ist ein sehr beliebter Veloweg. Auch einer von den Euro-Velo-Velowegen. Mhm. Also es gibt so eine europäische Velowag-Vereinigung, keine Ahnung,
ja.
Verein, weiß nicht was.
Mhm.
Und, der, und die präparieren halt die Velowege, beziehungsweise planen sie und so weiter und machen die Ausschilderung und alles. Und das ist einer von den besten Euro-Velo-Velowegen.
Also der auf Wien.
Der auf Wien, ja.
Ja.
Also das kann ich euch wirklich jedem empfehlen. Das ist ein super Weg zum Anfangen.
Ja.
Weil es ist einfach alles am Fluss entlang super überall, also quasi überall asphaltiert. Mhm. Also du musst quasi nicht auf irgendwelche
ja.
Käsewege und sowas, sondern es ist sehr viel asphaltiert davon. Und es ist halt, es hat halt die touristische Infrastruktur,
mhm.
zum das so ein bisschen unterstützen.
Ja.
Und dieses Jahr habe ich halt gedacht, ich müsste jetzt mal wirklich mal wieder gehen, weil das ist schon 2 Jahre her. Letztes Jahr habe ich es irgendwie nicht so geschafft. Dieses Jahr müsste ich wirklich mal wieder gehen. Ich hatte eigentlich ursprünglich geplant gehabt, im Juli am Rhein entlang zu schauen, ob ich ans Meer komme. Das wäre, ja, das hat sich dann aber nicht so ausgegangen, ist dann nicht so ausgegangen mit Schaffen und so weiter. Es ist wichtig, dass ich irgendwie im Juli rum bin.
Mhm.
Weil ja, sonst sind viele Leute weg und so weiter. Dann habe ich halt die ganze Sache ein verschoben.
Ja.
Und jetzt bin ich im September quasi, also bin eigentlich den ganzen September weg gewesen, weil die ersten 3 Wochen bin ich Velo fahren und die letzte Woche bin ich noch in Belgrad gewesen. Das heisst, den ganzen September bin ich eigentlich nicht im Land gewesen.
Mhm.
Und dann habe ich gefunden, ja, wohin gehe ich, und habe gefunden, ich wo auf Italien, weil das Wetter halt besser ist. Also ich würde jetzt nicht unbedingt wollen, im September auf Deutschland Velo fahren, ist ein bisschen kritischer vom Wetter her.
Mhm.
Und darum ist es dann Italien geworden. Und dann habe ich mal geschaut, wo man eigentlich durchfahren kann. Es gibt einen Eurovelo-Weg auch in Italien. Wobei das mit diesen Eurovelo-Wegen ist so eine Sache, die sind halt je nach Land besser oder nicht so gut aufgebaut.
Mhm. Ja.
und außerdem halt auch, ich meine, zum Teil sind sie erst in der Planungsphase, die Eurovelo-Wege. Es ist so, also, ja, da sollte der Weg noch durchgehen, wenn es
okay.
irgendwie.
Ja, ja.
Aber die Idee ist halt wirklich so quer durch Europa, wirklich durch x Länder verschiedene Velowege zu haben. Und wenn der fertig wäre, wäre das ein Weg, wo wirklich irgendwo zu England anfängt.
Okay.
Und irgendwie auf Sizilien runtergeht oder so.
Wow.
Also du kannst wirklich einmal durch den Kontinent fahren. Das wäre die Idee hinter dem spezifischen Veloweg. Ein Teil davon ist die sogenannte, oder ist ein Teil von der sogenannten Via Francigena.
Aha.
Das ist ein Pilgerroute, eine alte, wo damals benutzt worden ist, um auf Rom pilgern.
Ja.
Oder? Und ich habe das erst quasi während ich gefahren bin, habe ich das realisiert, dass das jetzt die Via Francigena ist, eigentlich auf der ich unterwegs bin, mehr oder weniger. Weil es ist überall ausgeschildert und so weiter. Also es hat quasi keine Eurovelo-Schilder und sehr viele Via Francigena-Schilder.
Okay.
Aber ja, also was ich dann eigentlich dazu übergegangen bin, um die ganze Route zu planen, ist, ich habe Beach Italia genommen. Beach Italia ist halt so ein ist halt so eine mehr oder weniger offizielle Veloroute Webseite von Italien. Mhm. Oder? Und die haben dort auch eine Karte, wo man schön kann sagen, ich will von da nach da und dann plant es dir etwas. So. Also es ist wirklich noch cool von dem her. Aber das Problem, das ich dann sehr schnell herausgefunden habe, nämlich schon in Como, ist, dass es auch gerne mal einem einfach irgendwo ins Kreuz schickt.
Okay.
Weil wenn da keine offizielle Veloroute ist am Weg, halt, wo es nicht geht, dass du auf der offiziellen Veloroute kannst fahren, dann routet es dich halt auch gerne mal auf ein Bahngleis. So. Habe ich dann herausgefunden. Schon als erstes, schon quasi nach der Grenze habe ich es gerade herausgefunden, weil dort war keine Route. also es ist ein bisschen anspruchsvoller Start in meiner Reise. So, und wenn das so weitergeht, dann wird es schwierig, oder?
Ja.
Aber ja, ich habe dann halt ziemlich schnell mehr so jeweils einen Tag vorher mal auf die Beach Italia-Seite geschaut und geschaut, okay, da wäre der Weg. Mhm. Und dann halt ein bisschen on the fly, so ein bisschen Karten angeschaut und jetzt kann man da durch oder eben noch nicht. Oder? Ja. Und gleichzeitig geschaut eben ja, wo wollte ich eigentlich hin? Also ich plane das immer so im Tagesrhythmus, wenn ich so eine Route, also wenn ich so ein Ding mache. Ich schaue immer am Abend vorher, okay, morgen wollte ich ungefähr dort hin. So 60 Kilometer weit weg, so im Schnitt. Und dann schaue ich halt, ja, wie komme ich dort hin? Also wo sind die Routen, wo dort hingehen, vernünftig. Und dann versuche ich denen ungefähr zu folgen. Aber es ist ein bisschen, ja. Es ist, wie man sich vorstellen kann, in Italien ein bisschen ein Mixed Bag.
Mhm.
Ich habe ein paar sehr abenteuerliche Velowege gefunden, in Anführungszeichen. Halt so Sachen, wo zum Beispiel ein Weg war, eigentlich war die Idee, da ist in so einem mehr oder weniger fast im Flussbett, also so am Fluss entlang. Aber dann halt jetzt halt einfach Kieswüste, weil halt wenn wenig Wasser ist, dann ist halt das Flussbett ist dann halt einfach so Kiesstein so. Und dann hat es irgendwie an einer Stelle ist es einfach irgendwie 4 Meter runtergegangen in so ein Kies-Ding. Wow. Und ohne ungesichert einfach nichts.
Ja.
So, und dann habe ich gefunden, okay, nein, jetzt muss ich umkehren und gehe auf die Straße.
Ja.
Also es hat schon so, oder dann irgendwie eine Route ist gewesen, so über einen Acher im Grunde genommen.
Ja.
Das ist so ein ganz schlimm. Und dann irgendwie so, weißt du, also schon eine Strasse und Feldweg, wo du halt irgendwie mit dem Traktor drüber fährst.
Mhm.
Aber der halt irgendwie gespickt mit grossen Steinen, also so fußgross und grösser und kleinen Steinen, also so Kies. Und das halt ein wildes Durcheinander von so Steinen, also keine vernünftige Unterlage.
Ja.
Und du hast nicht einmal Spass mit dem Mountainbike drüber zu fahren.
Nein.
Also das ist einfach nicht schön gewesen.
Ja.
Und ja, solche Sachen passieren halt. Du kannst allerdings auch einfach sagen, okay, ich fahre halt nur auf der Straße.
Ja.
Dann hast du halt unter Umständen viel Verkehr. Also ich bin auch schon ab und zu dann auf der Straße gesehen, wo die halt einfach irgendwelche Lastwagen mit einem 80er überholen. Ist halt auch nicht schön. Aber es hat auch wirklich, wirklich schöne Velowege. Also muss man schon sagen, es gibt solche, die echt, echt cool sind. Und ich bin dann, also ich habe die Route am Anfang so grob geplant, wo ich durch will. Ich habe durch Po-Ebene auf Parma. Und nachher bei Parma quasi die Apennine überqueren auf La Spezia an der Küste und dann die Küste entlang eigentlich bis Höhe Rom und dann dort quasi die letzten paar Hügel und dann auf Rom. Mhm. So, das war die Idee gewesen. Und das habe ich dann auch gemacht. ja, das sind 919 Kilometer geworden.
Wow.
Mit nicht so viel Höhe, also Höhenmeter ist nicht so aufregend gewesen. Mhm. Also auch die Apenninen habe ich mir schlimmer vorgestellt. Ja. Aber sind dann so, auf der höchste Punkt war so ein Pass gewesen auf 1040 Meter. Ja. Ja. Und halt am Meer 0 Meter, oder? Also das ist so die Höhe. Differenz gesehen. Und am Meer hast du ab und zu dann nochmal irgendwie ein paar Hügel, wo dann halt irgendwie noch eine schöne Aussicht hast davon und so. Also es war wirklich ganz gut gewesen. Ich kann auch sagen, also die Route ist wirklich nicht schlecht gewesen, die ich gesucht habe. Mhm. Es hat einen Tag gegeben, wo es wirklich unmöglich gewesen ist, einen Weg zu finden, der halbwegs in Küstennähe gewesen ist, wo nicht fucking Autobahn gewesen ist.
Ja.
Also wirklich so. Dort bin ich kurz vor also dort bin ich echt ein bisschen verzweifelt gesehen im Moment lang.
Ja.
Weil ich einfach keinen Ort gefunden habe, wo ich kann. Weißt du, dann hast du auch immer noch Flüsse, wo du drüber musst.
Ja.
Und die einzige Brücke ist eine fucking Autobahn.
Ja, scheiße.
So, was machst du denn, oder?
Ja.
Also du kannst natürlich immer umkehren und nochmal irgendwie 20 Kilometer Umweg machen oder so.
Ja.
Das geht immer, aber ja. Und dann, also am schlimmsten Moment habe ich dann effektiv mein Velo über den Strand schieben. 200-300 Meter lang.
Ja.
Das ist auch kein Spass mit einem voll beladenen Reisevelo.
Nein. Oh je.
Also es hat schon ein bisschen. Also ich habe es abenteuerlicher wollen als vor 2 Jahren.
Mhm.
Und es ist dann fast ein bisschen zu abenteuerlich gewesen.
Ja.
Für meinen Geschmack, aber ist halt so. Genau. Aber alles in allem wirklich sehr gut. Ich habe sehr schönes Wetter gehabt die ganze Zeit. Das Einzige, was nicht schön war, ist tatsächlich in den Apenninen gewesen, leider. Dort war es dann halt mega neblig gewesen, ab und zu jetzt geschifft. Und irgendwie auf 1040 Meter ist es dann noch 11 Grad gewesen. Ist nicht so angenehm.
Ja.
Aber es wird dann halt auch schnell wieder warm, wenn du abfährst.
Ja.
Und nach dem Pass ist es halt nur noch der Abgang. Und dann ist es so. Hast du so wie einen Föhn, wo die irgendwie trocknet
mit der Zeit. Nice.
Von unten. Ich hätte gern ein bisschen schöneres Wetter gehabt auf den Bergen.
Weil,
die Aussicht wären schon auch schön gewesen, vermutlich. Aber ja, ist halt nicht so gewesen. Und dann hat es noch einmal geschifft. Also die letzte Etappe auf Rom hat es noch mal ein bisschen geschifft. Aber es ist eigentlich. Sonst ist hatte ich super Wetter gehabt, fast ein bisschen zu warm. Ja. Also darum bin ich dann auch recht früh am Morgen los. Also einfach wirklich zu Morgen gegessen und dann gerade los.
Ja.
Und damit ich so früh am Nachmittag ankomme am neuen Ort, damit es nicht irgendwie, damit ich nicht mit zum Nachmittag mit über 30 Grad noch muss weit Velo fahren. Das habe ich dann schon ein bisschen so geplant. Ja, weiß gar nicht.
Wo hast du übernachtet?
Ja, ich habe eigentlich immer wieder mit Booking.com gebucht, wie auch schon auf Wien. Das hat sich eigentlich bewährt. Weil dann kannst du schön planen, oder? Ah, morgen bin ich dort. Und dann musst du halt einfach nur dort hinschaffen und dann hast du einen Ort zum Pennen, oder? Ich bin nicht so der Campingmensch. Also es gibt sicher auch Leute, die das Gleiche machen mit einfach immer auf Campingplätzen und so weiter. Kann man bestimmt auch machen. Muss man dann halt einfach viel besser planen und ist dann halt einfach nochmal eine Runde abenteuerlicher.
Ja,
logisch. Habe ich nicht unbedingt wollen.
Ja.
Nicht so Lust gerade drauf. Aus dem Megapack, oder? Also da hätte ich wirklich, wahrscheinlich doppelt so viel Gepäck gehabt. Ja. Hätte ich auch nicht so Lust gerade drauf. So hat man auch 2 Taschen hinten haben wir gelenkt, wo ich auch schon...
Ja. Oh, sind das einfach so Hostels gewesen, oder was hast
du? Ja, also nein, Hotel zum Teil, also, also eher günstige Hotel und irgendwie B&Bs.
Ja.
So, also so ein Gemisch aus beidem, wo es halt auch gerade so gepasst hat. Ja. Und also cool ist halt auch, dass es Off-Season ist, oder?
Mhm.
Das heisst, du bist überall gerade irgendwie 30% günstiger vor allen Preisen.
Ja.
So, also Das gleiche Hotelzimmer, dann halt 30% günstiger.
Ja.
Tendenziell. Und ich finde es eh angenehmer im Herbst, wenn es nicht so uhuere viele Leute hat und so uhuere heiß ist.
Ja.
Also ich finde eh, auf Italien musst du eigentlich nicht gehen im Sommer.
nicht unbedingt. Ja, ja, beides.
Also, weiß nicht. Ja, genau. Ich habe noch ein Problem gehabt. So zwei Drittel durch den Reis. Mhm. So ein, zwei Kilometer vor dem Etappenziel ist meine Schaltung stecken geblieben in einem Gang.
Oh.
Also ich habe nur noch einen Gang gehabt, auch nur einen sehr kleinen Gang. Das heisst, ich habe wirklich nicht mehr fahren. Hat dann müssen stoßen für die letzten zwei Kilometer, sind es zum Glück nur gewesen.
Ja.
Hast dann zum Velomech gebracht.
Ja.
Und Velomech hat das Ding aufgeschraubt und gerade kapituliert. Ah, weil er irgendwie gefunden hat, nein, das länger nicht an. Das sieht aus wie ein Uhrwerk da drin. Das länger nicht an. Das macht das nur kaputt. Und ich so, ja, schau, Dude, es ist schon kaputt. Du kannst schon. Also weißt du,
yeah.
Kaputter wird es wahrscheinlich nicht. So. Yeah. aber er hat es wirklich nicht wollen probieren. Ja, das Problem war, dass im Grunde genommen das Kabel, wo die Schaltung verbindet mit meinem Getriebe,
mhm.
Das Kabel war am Arsch. Mhm. Also das ist wirklich ausgefranst und weiß nicht was. Ja. So ein Metall, so ein Stahlkabel, das halt einfach irgendwie aufgegeben hat. Was ich jetzt komisch finde, weil so viel bin ich jetzt auch nicht gefahren mit dem Ding. Also ich muss es auch noch jetzt da in der Schweiz zum Mech bringen, wo ich es her habe.
Ja.
Und dann frage ich dann mal, ob das normal ist. Also weil das hat die für... Es ist mir
ein bisschen komisch. Garantiefall, mehr so.
Ja, tönt es so, oder?
Ja.
Aber ja. Und dann habe ich es halt selber müssen reparieren, oder?
Ja.
Ich habe dann nämlich von dem Mech das Werkzeug auslehnen und alles, oder? Und er hat mir noch ein neues Kabel gegeben, wo wir echt lange müssen noch suchen, weil das Problem war, er hat keine so langen Kabel gehabt, weil das Kabel muss halt vor der Schaltung einmal runter und dann wieder rauf. Also runter zum Getriebe und dann wieder zurück.
Mhm.
Also es ist auch quasi doppelt die Länge, die normal wäre, oder? Und das hat er nicht gehabt, beziehungsweise hat dann doch eins gefunden, aber das war scheiße für ein Tandem.
Mhm.
Oder?
Ja, logisch.
Und das ist zu dick gewesen, eigentlich.
Aha.
Also für mein Velo. Das ist halt einfach der falsche Durchmesser gehabt. Und dann habe ich halt müssen ein paar destruktive Änderungen vornehmen an meinem Velo.
Oh nein.
So, um das Kabel drin reinzubringen. Aber hat dann schlussendlich funktioniert.
Okay.
Also ich habe wirklich ein paar Orte müssen halt dicker machen.
Ja.
Halt mit einem Bohrer ein bisschen dran müssen und ein bisschen,
okay.
Aber das Kabel hat rein mögen in den Kabelkanal. Das ist das Wichtigste gewesen, oder? Dass es dort durch mag. Und dann habe ich ich habe es geflickt, aber halt so wie ich halt so Zeug flick, ist dann halt doch nicht 100% gewesen. Von meinen 18 Gängen hatte ich dann halt 7 gehabt.
Okay.
Zur Verfügung. Also, und ist ein ordentliche, also halbwegs vernünftige Bandbreite an Gängen ist dann verfügbar gewesen.
Okay.
Also nicht so schlimm wie stecken bleiben auf dem kleinsten Gang.
Ja.
Fast kleinsten Gang.
Oh je.
Also es ist dann doch sind eher kleine Gänge gewesen.
Ja.
Das heisst, ich konnte Hügel fahren und so weiter, aber im Flachen ist es nicht so geil gewesen, weil du kannst halt nicht schnell fahren dann. Da bin ich halt irgendwie nur, keine Ahnung, im Schnitt 15 Kilometer pro Stunde so gefahren.
Ja.
Also nicht mehr besonders schnell. Und ich fahre gerne schnell. Das ist also schon ein bisschen anstrengend für mich.
Ja.
Dass ich nicht da können schnell fahren. Aber ja. Also das hat dann doch funktioniert. Und dann habe ich den Reis fertig machen. Ja. Und ja, also was mich noch erstaunt hat, ist das Velofahren in Städten gewesen, oder? Also ich war eigentlich in zwei Grossstädten, in Milano und in Rom.
Mhm.
Und Milano war erstaunlich schön zum Velofahren.
Okay.
Und Rom war erstaunlich schlimm zum Velofahren. Ja,
das kann ich mir vorstellen.
also ich habe beides nicht so erwartet in diesen Extrem.
Mhm.
Also in Milano hast du wirklich, im Grunde genommen bin ich nur Veloweg gefahren bis ins Stadtzentrum.
Ja.
Also wirklich, du hast so schön schön geschützte Velowege, weg von der Straße. Zwar schon, du musst ab und zu anhalten für irgendwelche blöden Ampeln, die nicht unbedingt nötig wären. Aber ja, aber dann hast du wenigstens geschützte Wege. Also du bist wirklich dann unterwegs neben der Straße und so weiter.
Mhm.
Oder halt wenigstens ein Bike Lane, also ja, wenigstens ja, halt ein Streifen, wo du fahren kannst drauf. Und in Rom gibt es nichts vor allem.
Ja.
Im Grunde genommen.
Überrascht bin null.
Und auch noch, du hast auch noch die huren Kapsteine in Rom, die ganz schlimm sind. Mhm. Und die Leute irgendwie parkieren mit auf der Straße. Furchtbar.
Ja.
Ganz schlimm. Und dann hast du irgendwie überall Löcher in der Straße und es ist echt ganz schlimm. Ach, Rom ist einfach schlimm. Also wirklich. Und nachher eben, wie ich gerne so in Städte, wenn ich in Städte Ferien mache, dann laufe ich gerne einfach viel zu Fuß.
Ja.
Oder? Das ist auch, habe ich auch sehr anstrengend gefunden in Rom. Weil du hast einfach den absoluten Horrorverkehr.
Mhm.
Und du musst ständig auf irgendwelche Ampeln warten, ewig lang. Und die Strassen sind, also die Fußgängerwege sind zu wenig breit für die ganzen Leute. Und es ist einfach schlimm. Rom ist verkehrstechnisch Katastrophe.
Ja.
Ja. Und Milano dafür hat mich positiv überrascht. Ja. Und genau, und zurück bin ich nachher mit dem Flixbus gekommen.
Ah, okay.
Wie auch von Wien.
Ja.
Jetzt ich einfach als angenehmstes Ding zum Organisieren rausgestellt. So.
Ja.
Weil dann musst du irgendwie Zugbillett kaufen, ist ja immer irgendwie so ein Krampf, also im Ausland. Und dann musst du irgendwo nicht mehr hin. Oder du kannst es online machen, aber im Zweifelsfall, wenn du irgendwas Spezielleres willst, gehst du dann doch lieber an irgendeinen Schalter, oder? Und du versuchst dann zu erklären, die können nicht richtig Englisch und
ja.
Das ist einfach der Horror.
Ja.
So von dem her. Und die Webseiten sind ja auch relativ schlimm am. Vor allem, wenn du noch ein Velobillett musst haben musst und dann muss ich jetzt eine Reservation haben für das oder nicht. In diesem Zug brauche ich ja nicht, in dem nicht. Und das ist einfach ein Chaos.
Ja.
Da habe ich keinen Bock drauf.
Ja.
Und dem gegenüber Flixbus ist einfach tot einfach. Also du gehst auf die Webseite, sagst, ich will von dort nach dort, zu dem Datum und ich bin ein Mensch und ein Velo.
Aha.
Da, das ist der Preis, gekauft, fertig.
Ja.
So. Echt so einfach, wie es nur kann sein.
Ja.
Wirklich super.
Wie lange fährst
du? Dort bin ich jetzt 12 Stunden gewesen, im Bus.
Okay.
Also einen ganzen Tag.
Ja, aber ist es okay
durch den Tag durch. Ja, ist okay gewesen. Also ich finde es sogar erstaunlich, du hast erstaunlich viel Platz auch als grosser Mensch in so einem Bus.
Ja.
Und er ist nicht so super voll gewesen.
Ja.
Also Peak, glaube ich, so 80% irgendwie ausgelastet, würde ich sagen. Und neben mir ist eigentlich nie jemand gehockt. Also. Und wenn du ordentlich darauf vorbereitet ist und irgendwie eine Netflix-Serie runtergeladen hast und alles, dann... Und Podcasts aufgeladen,
ja.
dann ist alles gut. So. Dann funktioniert das auch. Du kannst auch ab und zu raus, weißt du? Also, sie halten dann an auf irgendeiner Raststätte und dann kannst du raus, ja.
Ja, schön.
Okay, und irgendwie was zu essen kaufen oder so. Ja, ich meine, sonst hast du einfach nichts zu essen den ganzen Tag.
Ja,
oder du nimmst irgendwas mit.
Ja. Eingeklemmt.
Ja, eingeklemmt. Genau. Richtig.
Ja.
Ja.
Umsteigen musst
du. Habe ich nicht müssen.
Nicht?
Nein, es geht direkt zu Rom-Zürich.
Boah.
Es geht auch, natürlich kannst du auch umsteigen, ja, Milano umsteigen wahrscheinlich dann.
Okay.
Aber ja, der ist wirklich direkt gegangen, hat irgendwie gehalten zu Bologna, Siena, Bologna, dann Milano. Ja, das ist es, glaube ich.
Okay.
Ja.
Ja, voll easy.
Ja, ist wirklich easy gewesen. Ja.
Nice.
Genau, und die haben natürlich auch CO2 kompensiert. Es gibt eine CO2-Kompensation direkt auf der Flixbus-Seite.
Ja, das nicht drauf, machen. Was?
Ja,
ist günstig.
Es ist einfach zu günstig. Mhm. Also ich kann es auch nicht. Also das Ticket kostet irgendwie 50 Stutz.
Ja.
Also so, was ich auch sehr günstig finde. So,
ja.
Mit Velo.
Also mit Velo.
Das Velo kostet irgendwie 5 Stutz.
Wow.
So.
Wow.
Oder vielleicht 10. Aber es ist schon so, wenn du es vergleichst mit der SBB,
ja,
ist es ja, ist es günstig. Und also das gesamte Ticket hat irgendwie 50 Schutz gekostet und dann irgendwie CO2-Kompensation für irgendwie 50 Rappen oder so.
Was?
Und ich mir denke, ist das nicht so ganz richtig, aber ja, vielleicht kompensiere ich nochmal. dem traue ich dann doch nicht ganz.
Ja.
Aber ja, nein, ist gut, sonst kann ich empfehlen. Flixbus ist angenehm.
Ja.
Von dem her.
Ja, ist cool, ich bin noch nie Flixbus geflogen.
Ja. Kann man machen.
Denkte, ich würde es gerne mal probieren, ja. Ich bin nicht so der Bus-Fan, aber es hat mehr damit zu
tun. Also, weißt du, wenn ich jetzt nicht das Velo dabei gehabt hätte, hätte ich wirklich ein bisschen mehr Aufwand betrieben, mit dem Zug zurückzufahren.
Ja, ja.
aber so ist es halt einfach viel angenehmer. Ja. Weil die haben dann so ein Ding auf dem hinten auf dem Bus, oder?
Ja.
So eine Ständer, wo du es einfach drauf machst am Anfang.
Ja.
Und dann ist es halt einfach dort.
Ja.
Und dann steigst du raus und dann nimmst du es ab. Und
ja. Gut.
Ja.
Ja, ist geil.
Ja.
Ja, das ist cool. Ja, mit Velo und Zug ist so ein bisschen Sache.
Ja, ja. Es ist wirklich, es sollte viel einfacher sein, als es ist.
Ja.
Aber ja, also so alles in allem, ich kann das sehr empfehlen, mit dem Velo zu reisen. Macht das einfach mal.
Ja, du. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht so der Velo-Fan, aber ich habe auch in den letzten Jahren nur. Also, in Zürich fahre ich schon ab und zu Velo.
Mhm.
Also, vor allem, wenn ich zum Sport fahre,
ich mit
Velo. Also, es ist wie so.
Ja. Für mich ist es auch ein grosser Teil Sport.
Ja, ja.
Ja. Ich habe, obwohl ich jeden Tag irgendwie Pizza und Pasta gefressen habe, 2,5 Kilo abgenommen während diesen 3 Wochen.
Ja, das überrascht mich null, weil Velo, Velo fahren braucht hohe Energie.
Ja, ist so.
Ja.
Ja.
Naja, also ich fahre aber nicht Velo zum Sport machen, sondern ich fahre Velo als Fortbewegungsmittel von A nach B.
So. Okay.
Das ist, darum ich bin oft...
Eben nicht.
Ja.
Also nicht wirklich.
Darum ich bin schon regelmäßig und oft auf dem Velo, aber nicht, ich mache keine Velotouren irgendwie.
Ja.
Ja. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ja. Ja, aber ist cool.
Mhm.
Ich war jetzt in Italien gewesen.
Ah ja.
Also genau. Mit einem Freund, wir hätten uns ja fast getroffen.
Ja.
Aber wir sind dann, also wir sind in Siena gewesen, auch zu der Zeit, wo du so also wir sind so ein bisschen aneinander vorbei, aber
nicht wirklich. Ja, also ich bin, glaube ich, voraus gewesen. Also ich bin schon zu weit südlich gewesen, wo die erst angekommen sind in Siena oder so.
Ja.
Ich hätte nochmal müssen in den Norden gehen oder ich hätte müssen warten auf euch, mehr oder weniger.
Irgend sowas.
Also, hat sich nicht, leider nicht so ganz... Ich hausse dann an der Küste bleiben.
Ja, das verstand ich auch.
Der Punkt gewesen.
Ja.
Aber Siena ist super, da wäre ich ja gerne mal wieder gegangen.
Ja.
Gange ja mal wieder irgendwann.
Ja.
Ja.
Ja, also wir sind in Florenz gewesen, zuerst 2 Nächte, so Airbnb-klassisch, das hat mir echt gefallen, das ist wirklich eine herzige Stadt. Dann haben wir das Auto gemietet, auf meinen Wunsch ein Cinquecento.
The real experience.
Ja, genau. Ja, also ich muss so vorausschicken, er ist Ami. So,
okay.
Und fährt gerne mal SUV, was ich sehr anhänge und so.
Sehr gut.
Aber hat anstandslos
sich darauf eingeladen.
Darauf eingeladen gefunden. Er hat sogar gefunden, nein, ein kleines Auto sei voll easy und so. Und ich war dann selber überrascht, dass es wirklich klein ist. So. Aber wir haben es super gefunden.
Okay.
Einzig Nachteil, es ist ein neuer Cinquecento gewesen. Weißt, es gibt ja die alten und die neuen, weiß nicht das.
Ja. Ja, ja. Also die neuen sind so boxy, oder? Die alten sind so boxy.
Mhm.
So,
die neuen sind so rund und knuffig.
Genau.
Ja, ja. Genau. Und ich habe gedacht, neue Cinquecento, also für mich, etwas vom Wichtigsten im Auto ist, hat es Bluetooth, ja oder nein? Und ich hab mir nicht mal Gedanken gemacht dazu, weil selbst das Auto von meiner Mutter, wo jetzt wirklich so ein alter Schupf ist, hat Bluetooth, weißt du? So.
Ja, ja.
Und ich habe gefunden, das ist ein moderner Cinquecento, hat kein Bluetooth gehabt. Ich bin so ein bisschen...
Krass.
Also ein bisschen Verzweiflung hatte, so, da gefunden, so darf jetzt nicht
warten. Ja, aber hast du nicht so eine Kassette mitgenommen mit dem Kabel dran?
Es hat auch keinen Kassettenplayer.
Vielleicht gibt es das auch als CD, nicht? Hat es auch keine CD gehabt?
Die Vorstellung.
Eine CD mit dem Kabel dran, wo du noch das Nattel dran einstecken.
Und es verheddert sich so. So, we didn't think this through.
Genau.
Ja, nein. Ja, es hat auch kein CD, das Ding hat
wirklich nur... Player auch nicht.
Nein, nichts. Das also, hat nichts gehabt.
Das Radio hat es sicher gehabt.
Es hat das Radio
gehabt. Ah, dann hättest du können...
Ein FM-Ding.
Genau, FM-Ding.
Aber ich habe dann beschlossen, ach...
Scheiß drauf.
Okay.
Ich hätte sogar... Dann haben die ganze Zeit italienisches Radio gelassen.
Nein, wir haben dann noch schlimmer, ich habe so einen Halter mitgenommen, sogar von da, weil ich Mobility brauche, haben so einen Halter mitgenommen und wir haben Musik gelassen vom Handy auf dem Halter, aber es ist so, mein audiophile Herz hat blutet. Und er lässt ab und zu Musik auf dem Handy einfach und ich finde so, oh, bitte nicht. Nee. Aber ja, es ist dann gut genug gewesen. So.
Okay.
Während gewöhnt man sich halt die shitty Qualität vom Telefon, Audio, es ist dann okay gewesen. Ja, nein, dann sind wir auf Siena, mega schön. So ein Haus, weiß nicht, habe ich mal ein Bild noch geschickt? Oder,
ich glaube nicht.
Wenn wirklich ein Haus für uns, sondern quasi das Landanwesen war viel zu gross. Es hat 3 Schlafzimmer gehabt, was ich schon irgendwie gewusst habe, aber ich habe dann doch nicht geahnt, wie gross das Haus wirklich ist. Es hat 100 Stutz in Nacht gekostet. Ich dachte, zu zweit ist das eh nichts so. Und es war wirklich ein Landanwesen gewesen, so außerhalb von Siena, mit wirklich fettem, auf dem Hang, mit fettem Ausblick.
Das hat ja dort so Hügel, gell?
Genau.
Ausblick auf die Stadt.
Wir haben die Stadt am Horizont gesehen und keine Nachbarn und so einen so wirklich so mit, du fährst dann drauf sozusagen, ich fahre nach oben und würde ich mit so einem Zug, der aufgeht und wieder zu, also
wirklich anwesend. So ähnlich habe ich sie in den Apenninen gehabt.
Ja.
Dort habe ich es in einem B&B gesehen, wo irgendwie 3-4 Räume gehabt. Und dort auch wirklich so ein Anwesen auf einem Hügel im Grunde
genommen. Ja.
Und dann so, halt Ausblick über die Berge und alles. Ganz, also ganz nice gewesen.
Das ist mega schön. Wir sind wirklich 5 Nächte dort gewesen und es ist so schön.
Und gewesen. Super ruhig, weißt du, ist dort gewesen, also die Apenninen.
Bei uns so. Du hast so, Nacht hast du so Grillen gehört, hast so mega, so, wunderbar.
Also sagen wir so, es wäre super ruhig gewesen.
Wenn es schönes Wetter gewesen wäre.
Nein, was? Wenn dann nicht noch irgendwelche Arschlöcher eingezogen sind, wären in der Wohnung
nebendran,
wo irgendwie morgen noch Mais, weißt du, und ein riesen Mais gemacht
hat. Oh nein.
Ich dachte, nein, ey. Jetzt bin ich wirklich voll zerstört. Den Tag durch, also wo ich irgendwie runtergekommen bin vom Velofahren, schön irgendwie auf dem Balkon gehockt und irgendwie, es ist so ruhig da und so weiter. Und
dann kommen die Deppen,
oder? Dann am Abend kommen die,
Oh nein.
Also mit in der Nacht, ja schon Pen gehabt.
Oh nein. Okay.
ich bin dann auch früh ins Bett immer, oder?
Logisch, ja.
Weil ich so kaputt war bei einem.
Ja.
Ja. Anyway.
Easy. Ja, und darum, also das ist echt noch cool gewesen, so, ich habe noch nie ein Auto gemietet zu Europa, ich habe bis nur im Amiland bis jetzt einmal ein Auto gemietet, das ist das erste Mal und das einzige Mal, bis ich das gemacht habe. Aber ja, ist irgendwie nett gewesen. Wir haben noch so eine Rundfahrt gemacht, die ich würde euch auch empfehlen kann, das ist so gewesen, du fährst so quasi 140 Kilometer in einer Schlaufe südlich von Siena.
Okay.
Du fährst vorbei Buon Convento, San Quirico, Pienza und Montepulciano, das sind jeweils so Dörfli/
Wie, oder? Montepulciano.
Ja, genau. Und das sind wirklich so kleine Örtle auf Hügel, wo du dann recht geile Ausblick hast und einfach so recht malerisch sind. Ein bisschen touristisch alles, aber ja, es war wirklich schön gewesen. Wir haben wirklich so eine Rundfahrt gemacht, dann hast du sind quasi so Landstraßen fährst du dann irgendwie und dann fährst du jeweils so 20, 25 Minuten, dann bist du wieder am nächsten Ort. Und das ist so ein Tagesausflug gewesen, den wir sozusagen mit dem Auto gemacht haben.
Cool.
Ja. Cool. Und das ist wirklich sehr schön gewesen. Vor allem, also Montepulciano kann ich noch Bilder zeigen. Wirklich so eine extrem kitschige, also ist dann so Sonnenuntergang gewesen, langsam, und dann so eine kitschige, ist wirklich sehr so, so die Hügel und weißt du, so die Wieberge irgendwie und so, also wirklich echt kitschig so.
Ja, einiges Kitschiges gesehen.
Ja. Nein, es war wirklich schön gewesen.
Ja, voll.
Ja, genau. Und jetzt, also wir sind so 5 Tage dort gewesen, genau, so jetzt um Siena rum. Hat uns so sehr gefallen, ja. Also wirklich, Siena ist eine echt schöne Stadt, hat mir auch noch gefallen.
Ja, sehr Siena ist schön. Voll, ja.
Ja,
das
hat mir gefallen.
Es ist wirklich so ein historisches Ding. Ja. Du kannst dir wirklich so spätem Sportmittelalter kannst du dir so vorstellen, wie das irgendwie die Stadt war, the voll, place to be.
Voll.
Wo die ganzen Fürsten irgendwie residiert haben und so.
Voll, ja. Es hat sowas, ja.
Ja, sehr cool.
Genau. Und dann, was ich noch erzählen kann, am Schluss sind wir noch zu wenig gewesen. Das habe ich mir gerne ausgesucht gehabt. Das hat mir eher so als hat sie ausgesucht gehabt. Er war schon 5-mal dort oder so und ich noch nie. Ich weiß nicht, ob ich schon mal zu wenig
war. Nein.
Okay.
Aber jetzt sollte ich mal hin.
Ja. No. Muss man also.
Bevor es weg ist.
Richtig. Du lachst jetzt, aber das Ding ist. Also.
Ja. Es geht schnell irgendwann.
Ja.
Wie sind wir denn dort jetzt noch mit dem Zug?
Also, wir haben das Auto gemietet, haben wir in Florenz am Flughafen, was übrigens sehr gut funktioniert hat. Das kann ich nur empfehlen generell. Auto mieten am Flughafen ist, glaube ich, einfach eine gute Sache.
Hast wahrscheinlich Auswahl und so. Und,
ja. Die Auswahl hat immer offen. Und es hat wirklich ein Tram vom Stadtzentrum Florenz zum Flughafen. Und es ist wirklich, es ist mega easy gewesen. Und wir sind dann noch nach diesen 5 oder 6 Tagen sind wir dann wirklich auf Florenz zurückgefahren. Ja. Quasi Siena, Florenz. Und haben dort das Auto wieder abgegeben, was eigentlich immer am günstigsten ist, wenn du es am gleichen Ort abgibst, wie du es gemietet hast. Zahlst eigentlich am wenigsten. Und dann sind wir mit dem Zug auf Venedig. Ja. Und dann auch von Venedig mit dem Zug wieder zurück auf Zürich. Also wir sind ja, und auch am Anfang, also Zürich, Florenz haben wir auch mit dem Zug gemacht. Ja. Genau.
Und ist gut, der Zug.
Super.
Okay.
Ja. Also Italien hat ja, ja. 2-3-Klasse-Züge und wir haben halt immer den Teuren genommen, was aber für Schweizer Verhältnis eh noch im Rahmen ist. So. Also der wie heißt der? Frecciarossa.
Frecciarossa.
Ja, Rossa. Frecciarossa. Rosso.
Ja, ja. Der rote Blitz.
Genau. Und ja, der ist wirklich, der ist halt so der Edling. Und wir haben sogar Venedig, Milano, also der Rückweg, haben wir sogar erste Klasse gemacht, was 10-20% teurer war als das Zweiklass-Ticket. Ja. Das sind einfach so, so Business-Heinis, Ami-Touris und wir sind in der ersten Klasse gehockt. Ja, ist lustig gewesen.
Ja, cool.
Aber sehr, sehr gemütlich.
Ja, ich glaube, eh, wenn du zwischen den Städten unterwegs bist, ist es kein... Ist es keine Sache.
Ja, voll.
Also in Italien.
Voll. Also ich habe einen besseren Eindruck von Italien wie von Deutschland. Aber
ja.
So,
ja.
Was man okay. nicht erwarten würde, ja, mäßig. Ja. Ja. Ja, und also Venedig kann ich auch sehr empfehlen. Wir sind 2 Nächte da gewesen. Das ist auch das Ding gewesen, so das Airbnb. Also da merkst du auch, das ist so touristisch.
Ja, ja.
Es ist wirklich krass. Wir haben ein Airbnb gehabt, wo für Venedig günstig war, aber generell eher teuer. Es war so ein kleines Studio-Ding gewesen, irgendwie. Ja. Das ist richtig gemerkt, so, dass ich halt einfach, das gehört einfach wahrscheinlich an einer Firma und die hat auch ihre tausend Airbnbs so gefühlt.
Schade.
Und das ist wirklich so, da merkst du einfach so, in dieser Stadt wohnt, glaube ich, so gefühlt und niemand mehr, wo dort mal ursprünglich gewohnt hat.
Klar.
Es hat für mich wirklich so gewirkt, ich habe immer so das Gefühl gehabt, so Disneyland, ich habe so Disneyland-Ding gehabt, so immer so, ist das ein echtes Haus oder ist es nur eine Fassade?
Ja, ja.
Also, das ist wirklich so, die ganze Zeit, es ist mega.
Fühlt sich so wie ein Europa-Park.
Ja. Wirklich?
Ja, voll.
Ich muss das Gefühl haben, ist das jetzt Venedig oder,
kann ich mir gut
oder ist es der Venedig-Teil im Disneyland? Ich bin wirklich so...
Ja.
Es ist wirklich krass gewesen. Ja. Überall Souvenirshops und kleine Restaurants und so. Und es ist wirklich ein schönes Städtchen und ist ja, glaube ich, auch historisch gesehen eine mega einflussreiche und wichtige Stadt. Absolut, und so. Also, aber es
ist... Der deutsche Stück gewesen.
Richtig. Ja. Genau. Ja, und ich habe lustigerweise noch wir haben so zum Morgen gegessen, so einen kleinen Kaffee und ich habe einen Vollkorngipfel mit Honig gehabt, was das geilste Gebäck war, das ich je gegessen habe. Ich weiß nicht wieso, aber der ist huere fein gewesen.
Okay.
Ja. Keine Ahnung wieso, aber einfach so am Rande. Ja. Crazy. Naja, jedenfalls mega touristisch, auch mega schön alles und so, aber ja. Bis noch im weiß sie, Peggy, nein, Guggenheim, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, das Guggenheim-Museum hat es dort, ich glaube, heißt sie Peggy, jetzt bin ich gerade völlig, nein, sie heißt aber anders. Jetzt habe ich gerade völlig ein Ding, Venedig, Guggenheim, ich muss gerade schauen, wie das heißt. Peggy, doch, stimmt, Peggy.
Peggy.
Ja.
Guggenheim.
Peggy Guggenheim, das ist so eine Kunstsammlerin mit amerikanischen Wurzeln, die hat dort irgendwie 30 Jahre lang gewohnt, bis sie, also von den 40er, Ende 40er bis 70er, dann ist sie gestorben. Ich glaube, eine recht exzentrische Frau gewesen und das ist noch ein schönes Kunstmuseum quasi. Okay. Ist eins von den beliebtesten Attraktionen im Zimmer gewesen und das ist wirklich cool gewesen, ja. Ja, das ist so das gewesen. Mein Italien.
Denn ihr Vater ist auf der Titanic gestorben. Also Titanic gestorben.
Aber was ernsthaft? Yeah. Wow, ja, es passt.
Steht da, cause of death, sinking of the RMS Titanic.
Oh, wow.
Wow.
Krass.
Das ist krass.
Das
ein Elite-Zirkel. Leute, die auf der Titanic gestorben sind. Gibt es eine List of people who died on the Titanic?
Bestimmt. Und sonst gibt es einen Wikidata-Query, wo der das rausbringt.
Okay. Whatever. Interessant.
Ja. Ja. Weiß nicht.
Cool.
So sah ich, ich nicht mehr. Nein, Italien ist immer eine gute Sache.
Ja, ja.
Und ich habe auch diskutiert mit also wir haben auf der Reise diskutiert, es gäbe noch so viele Sachen zu Europa. Und da muss ich gerade auch noch einen Link nochmal plagen, wo wir, glaube ich, im Intro einfach völlig auslassen. Seat61.com.
Ja.
Wir haben ja, nicht voll. Über das geredet. Das ist auch noch ein Link gewesen, wo der Bernhard postet hat. Unter dem Stichwort beste Zugreisen, wo es je jetzt gibt. Das ist irgendein Zug-Nerd, wo für weltweit und vor allem für Europa scheint es, so Zugverbindungen sammeln. Also wie kommt man von A nach B? Und das ist nicht irgendwie computermäßig gemacht, sondern das ist wirklich so, jemand hat alles aufgeschrieben.
Ja,
so.
Voll. Und halt auch mit, eben ja, wenn du dann aufwachst auf dem Nachtzug, hat es irgendwie gesehen, schön, keine Ahnung, der Fluss und so.
Genau,
was. So, ja. Halt mit wirklich so Reise...
so Reisebericht-mäßig, genau. Ja. Also, sieht der Look ganz furchtbar aus.
Ja.
aber ist extrem voll mit Informationen, wie man von A nach B kommt. Ja. Und dort habe ich gemerkt, Zürich, London sind 7 Stunden. Das ist absurd. Das ist mir nicht bewusst gewesen. Dass
du gehst über Paris, oder?
Ja.
Paris sind
3 Stunden. Und Paris, London.
3,5.
Oder 3,5 oder so. 4.
Und dann Paris, London ist auch nicht so weit.
3 oder so, habe ich gemeint, Also es ist einfach absurd. Das ist mir sich nicht bewusst. So. Und darum habe ich beschlossen, ich mache also etwas vom Nächsten, was ich vermutlich mache, um die armen Briten zu unterstützen, ich mache, glaube ich, einfach eine Zugreise auf London.
Fuck it. Das ist eine gute Idee. Da hätte ich auch Bock drauf.
Ja, man kann ja auch zusammengehen.
Ja, ich glaube, dann muss man schon mal ein bisschen unter die Arme greifen.
Ja, ich finde die armen Briten.
Genau. Ja, ich habe mir schon überlegt, nächstes Jahr, was ich dann mache. Und ich habe das Gefühl, es wäre noch cool auf Venedig und dann, also weißt du, mit dem Velo. Und dann Osten und nachher in Süden auf Kroatien.
Oh, ja.
Das wäre sicher interessant,
weil
Kroatien scheint es auch noch cool.
Ja, ich weiß einfach nicht, ob mit dem Velo kommst du nicht auf Venedig direkt, glaube ich. Du musst mal eine Fähre oder sowas nehmen.
Ja.
Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob du mit dem Velo willst, nicht unbedingt.
Nicht in die Stadt rein?
Nein,
das wahrscheinlich nicht. Also, du willst wahrscheinlich außerhalb irgendwo sein. Und
ja, du willst das Velo außerhalb parkieren und dann in die Stadt.
Ein paar Tage dort außerhalb irgendwo wohnen und dann in die Stadt rein.
Ja.
Am Tag und halt das Zeug anschauen.
Ja.
Ja, voll. Ja, das muss ich dann mal planen. Ich habe ja keine Ahnung, wie das ist in Kroatien mit Velofahren. Müssen wir dann halt auch herausfinden. Aber ja.
Jedenfalls, will ich so ein bisschen mehr nachher in Europa noch ein bisschen anschauen. Ich bin noch nie in Budapest gewesen und da habe ich
Budapest,
Bock drauf.
Bin ich schon mal gewesen.
Ja, ich noch nicht. Ja. Das wäre eigentlich bei mir als nächstes mal auf der Liste.
Ja, das ist auch kein Problem im Zug.
Ja.
Voll easy. Gehst einfach auf Wien und dann von dort.
Richtig.
Genau. Na, ist gut.
Machen wir so. Genau, das ist so das gewesen. Was ich auch gelesen habe, in Italien, ist das Buch vom Snowden. Hast du von dem etwas mitbekommen?
Nope.
Nix?
Nope.
Gar nicht?
Nein.
Okay. In dem Fall hat das nur in meiner Bubble stattgefunden.
Schon.
Ja.
Kann
sein, genau dann, als ich in Italien war, hat er seine Memoiren veröffentlicht, was für jemanden, der 36 ist, ja doch noch irgendwie...
Da merkst du, er hat was erlebt.
Der hat was erlebt, richtig. Und ja, ich will gerne jetzt irgendwie mega lang ausschweifen. So das Fazit vorneweg, finde ich, muss man lesen. So. Es ist einfach, selbst wenn man jetzt mit dem...
Nicht einmal der Fefe hat etwas geschrieben über den.
Was, ernsthaft?
Ja.
Das überrascht mich.
Oder habe ich die Suche einfach falsch? Ich suche nochmal. Nach
Permanent Record.
Habe ich gerade gesucht.
Okay, dann such mal nach Snowden.
Das mache ich jetzt gerade.
Ja.
Nö, nicht geschrieben.
Okay, das überrascht mich sehr.
Ja, mich auch. Anyway.
Ja. Jedenfalls, wir haben ja vor Jahren, wo das die ganze Snowden-Geschichte aktuell war, haben wir relativ viel darüber geredet und dann hat es sich so ein bisschen versandet. Und es ist wirklich spannend gewesen, das nochmal aufzudingen. Also, vorneweg, ich kann das Buch wirklich sehr empfehlen. Auch wenn man das Gefühl hat, mit irgendwie Massenüberwachung und bla, man hat ihn alles schon gehört. Es ist gar nicht unbedingt der Punkt. Ich finde, das Buch hat einen viel größeren Reiz. Es ist erstens mal einfach gut geschrieben. So, also wirklich, ich glaube, er hat das selber geschrieben, so wie ich das Gefühl habe. Ich weiß nicht, es würden ihm sicher Leute geholfen haben. Er hat sicher einen guten, wie nennt man das, Editor, einen Lektor.
Lektor, ja.
Er hat, nehme ich an, sicher einen guten Lektor gehabt. oder Lektorin, ich weiß nicht, wer da dahinter ist. Aber ja, also es ist wirklich einfach gut geschrieben. Mhm. Und man würde irgendwie, also ich habe mich irgendwie auf schwere Kost eingestellt, muss ich sagen. Mhm. Ich habe das Gefühl, wow, das ist sicher heavy und so und irgendwie so mahnender Zeigefinger und so. Also ich habe, so habe ich mir das vorgestellt, aber ich habe das Gefühl, das ist schon meine bürgerliche Pflicht, das jetzt in jetzt lesen. Ich habe das Gefühl, das muss man schon gelesen haben irgendwie. Ja. Und habe mich aber so auf schwere Kost eingestellt. Und genau das Gegenteil ist passiert irgendwie so. Also es ist streckenweise.
Hast du es einfach weggelesen?
Ich habe das wirklich weggelesen.
Okay.
Punkt 1 und Punkt 2, er hat einen sehr eigenen Humor.
Ja.
Also er beschreibt eigentlich so die tragische Sache immer mit sehr viel Humor, was ich sehr angenehm finde. So, weil ja, die Sache ist ernst, was er beschreibt, aber er hat das eigentlich sehr schön beschrieben. Und er zeigt vor allem auch sehr schön auf, wie die ganze Massenüberwachungsscheiße eigentlich mit 9-11 angefangen hat. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues, aber er hat ein persönliches Involvement, also er ist wirklich bei 9-11 ist er eigentlich beim NSA-Gebäude gewesen, obwohl er damals noch nicht für die geschafft hat, ist er per Zufall beim Headquarter gewesen in der Nähe, wo 9-11 passiert ist. Und er beschreibt, wenn er im Stau gestanden ist mit allen NSA-Mitarbeitern, die quasi geflohen sind vom Hauptgebäude. Und das ist wirklich so einer von der Schlüsselstellen in dem Buch unter anderem. Und er beschreibt den sehr schön, wie er instrumentalisiert wurde. Er hat sich quasi gefunden, okay, fuck, den muss man jetzt irgendwie zeigen und so. Und er hat sich so als die Pflicht irgendwie den angesehen.
Seine patriotische Pflicht.
Ja, genau. Ja. Ich habe jetzt auch noch Interviews geschaut mit ihm und so. Mhm. Das erscheint wirklich nicht so, aber er hat sich wirklich so jetzt instrumentalisieren lassen, politisch wie viele Landesgenossen von ihm. Und ist dann sogar im Militär noch gewesen, ganz kurz, so beschreibt er alles schön, sehr humorvoll und lustig und so. Und ist auch zu Japan gewesen und hat verschiedene, zu Genf übrigens so. Er ist ein Jahr oder zwei zu Genf gewesen sogar. Und beschreibt das alles sehr schön, wie der ganze Apparat tickt. Mhm. Und wie er so langsam drauf gekommen ist, dass sein Patriotismus so ein bisschen fehlgeleitet ist, und er beschreibt auch sehr eindrücklich, wie der ganze Apparat selber nicht weiß, was er macht. Also es ist so viel Geheimhaltung, und jeder hat wie so einen Mini-Ausschnitt auf die ganze Sache, und niemand sieht das große Ganze. Also
sind alles irgendwie so Spezialexperten auf dem Gebiet XY?
Du bist einfach ein Informatiker, genau. Und du machst eine Storage, also eine Speicherlösung. Du weißt nicht, was da gespeichert wird. Du machst einfach die Speicherlösung. Okay, du musst das Problem lösen. So. Und er beschreibt auch sehr schön, dass das alles Contractor sind. Es gibt niemand mehr, der für die Regierung arbeitet. Es ist immer Dell und weiß nicht was, dann im Auftrag von denen Contractor-mäßig arbeitet. Weil die haben die guten Leute, die das überhaupt herkriegen, während für die Regierung eigentlich immer nur die Schnarchnase arbeiten. So, quasi. Und er beschreibt das sehr schön, die Dynamik, wie das funktioniert und so. Also es ist erschreckend und traurig und irgendwie alles, aber er beschreibt das alles immer mit so einer feinen Humor, dass du halt bei der Sache dabei bist. Irgendwie.
Okay.
Wie gesagt, ich will jetzt nicht irgendwie
ich hätte jetzt das Buch wahrscheinlich nicht, also ich würde das nicht lesen, aber einfach so.
Ja, aber ich glaube,
bin ich intrigued.
Ja, lass das mal. Mir nimmt auch deine Meinung wunder.
Okay.
Also es ist so,
Jetzt muss ich herausfinden, wenn und wie ich das lese.
Genau. Und das Not würde jetzt sagen, du gehst jetzt in die Buchhandlung und bezahlst das Cash.
Ja, ich weiß.
Ja. Weil ich habe es nämlich, ich bin nicht in der Nähe von der, also das Problem ist, ich habe das sogar geschaut, Siena. Und das hat es natürlich nur auf Italienisch gegeben. Ja, weil, wo kommt der rein?
Richtig.
Genau, und darum habe ich es dann leider per Amazon holen müssen.
Siehst du jetzt vielleicht auf Audible geholt oder so, damit ich nicht mal lesen muss, sondern
lesen? Ja, das ist easy. Hol es doch auf Audible.
Okay.
Fuck it.
Ja, mal schauen.
Wenn es nicht lesen willst. Aber easy. Aber es ist noch spannend gewesen. Ich habe auf Twitter so eine Diskussion verfolgt, und der Punkt ist so gewesen, einer hat dann geschrieben, so also suffisant, ja, das wäre jetzt vermutlich eins von den Büchern, wo man sich auf Papier holen will, einfach zum sicher sein, dass das nicht aktualisiert wird, ohne dass ich das weiß. Und ich so,
richtig,
ja. Ja, wo die ganze Tragik eigentlich zeigt, oder? Voll. Wir haben auch die blöden Kindles und alle haben WLAN und genau. Es ist einfach scheiße. Und
Amazon
einfach.
Kann einfach Zeug drauf pushen.
Ja, und Amazon
und kann Amazon einfach, steckt im Sack
richtig.
Von der Regierung, wenn es drauf ankommt.
Richtig. Und das war so der Moment, wo ich voll. Dann das WLAN abgeschaltet habe.
Ja.
Ja. Oh je, Mini, genau.
Das wird schlimm.
Ja. Und einfach zum nochmal vielleicht als Schlussstatement. Mhm. Das ist für mich ist es mega abstrakt gewesen, die ganze Story. Ich hatte es noch nicht immer sympathisch gefunden, einfach weil, was er gemacht hat. So. Aber er hat dann wirklich, also ohne jetzt etwas vorwegzunehmen, das letzte Kapitel ist das Tagebuch seiner Frau. Sozusagen einen Monat, also von dem, wo er weg ist, ja. Sozusagen einen Monat lang, wo er weg ist. Und das ist wirklich so eindrücklich und das macht dann auch klar, der Typ hat, würde ich sein Leben aufgeben. So,
ja, ja.
Das wissen wir alle, aber wenn du so seine Geschichte von seiner Kindheit bis zu dem Zeitpunkt dann einmal mitbekommst und dann so ein bisschen emotional investiert bist in den Menschen, dann merkst du, okay, fuck, der hat wirklich auch alles liegen lassen. Und ich glaube nicht, dass das viele von uns machen würden. Mhm. Und darum nur schon, ich habe das Gefühl, der Mann ist einer der einflussreichsten vom 21. Jahrhundert und darum hat das nur schon als Spende verdient, dass man das ein Buch holt. So. Statement abgeben.
Ja.
Mehr muss ich dazu nicht sagen.
Sehr gut.
Lesen das Buch.
Gute Sache. Merci für das. Ja, sollen wir gerade bei den Mediengeschichten bleiben, Empfehlungen?
Ja, ich würde sagen, wir bleiben gerade bei dem.
Gut. Dann habe ich ein paar Sachen. Und zwar ich weiß nicht, wie viel du weißt über die Apollo-Missionen.
So.
Aber du weißt, dass dort ein interessanter Computer drin hatte in der
Apollo-Mission. Das ist der mit 650K oder was? Ist das der berühmte,
genau,
uns auf den Mond gebracht
hat? Genau, der Apollo Guidance Computer.
Okay.
Und jetzt ist es so. Von dem gibt es irgendwie 16 Stück, also zumindest von dem, wo es jetzt gerade darum geht. Jetzt hat so eine Truppe von Restauratoren, also Hobby-Restauratoren, wo halt Elektronik-Restaurationen machen, hat so einen Apollo Guidance Computer wieder zum Laufen gebracht.
Ja.
Und das kann man schauen auf YouTube, das ist irgendwie 30-teilige Serie an YouTube-Videos, wo wirklich so quasi Problem für Problem irgendwie dokumentiert, was sie da jetzt gefunden haben an Sachen, wo sie jetzt irgendwie reparieren müssen oder wo sie debuggen müssen irgendwie, oder? Und dann haben sie halt wirklich so mit, und du kommst halt anhand von dem bekommst halt da recht viel mit über die ganze Geschichte, oder? Warum und wie und was da eigentlich gemacht worden ist mit dem Ding. Der Computer, den sie dort haben, ist einer, der nicht geflogen ist tatsächlich, sondern das ist einer, den sie auf dem Boden gebraucht haben, zum Testen.
Ja.
Aber sie finden dann raus, dass das nicht die ursprüngliche Konfiguration ist von dem Computer, sondern dass Teile austauscht worden sind und von einem anderen Computer Teile drin sind. Und wahrscheinlich haben sie sogar ein nicht kaputtes Teil aus dem Computer rausgenommen, um in einen anderen Computer einbauen und dafür ein kaputtes Teil einbaut.
Oh nein. Weißt
du, solche Sachen.
Okay.
Und dann haben sie das Teil, das kaputt ist und müssen das reparieren.
Aha.
Und das Teil, das dann kaputt ist, ist aber auch eins von denen, wo hätte können fliegen können. Mhm. Das heisst, es ist eingossen. Also alle Elektronikteile sind eingossen in so eine Epoxy, ich weiß nicht was.
Aha.
Geschichte,
ja.
Damit sie halt Vibrationen und so weiter nicht so empfindlich sind, oder?
Okay, yeah.
Das heisst, du hast die Elektronik und nachher gießt so eine Schicht Zeug drüber, wo nachher hart wird, oder? Wo die ganze Sache stabilisiert.
Ja.
Und dann sind aber dort drin kaputte Teile. Jetzt, wie kommst du dran? Und dann ist wirklich zeigen sie, wie einer halt irgendwie das Ding aufbohrt und nachher in stundenlanger Arbeit die hure Schicht Zeugs wegkratzt von diesen elektronischen Teilen dort drin, um an die Diode ankommen, die kaputt ist.
Ja. Wow. Und das Ziel ist einfach nur, dass man das Ding zum Laufen kriegt,
genau,
oder was?
Genau. Das Ding soll genauso laufen, wie es vor 50 Jahren gelaufen ist.
Mhm.
So, das ist die Idee.
Ja.
Und sie schaffen es dann am Schluss, Spoiler, und fliegen tatsächlich echt die Apollo-Mission dort drauf, auf dem Computer. Also, so.
Also was heisst das, simuliert oder was?
Ja, ja, klar. Also du musst natürlich dem Computer vorgaukeln, ja, da ist jetzt ein richtiges
Raumschiff
drumherum und so.
Okay.
Sonst gibt er halt Warnungen und Alarm und alles, oder?
Ich habe jetzt, so das Bild, wie liegt so auf einer Papprakete, also neben einer Papprakete schon und so rütteln.
Und es ist fast so.
Und der Computer so, oh Gott, das geht los.
Ja, es ist fast so. Weil du hast ja, eins der wichtigsten Teile, wo du dran, also wichtigsten Sachen sensormässig, die du dranhängst, ist die Inertial Measurement Unit.
Mhm.
Das ist das Ding, wo heutzutage in jedem Telefon drin ist, wo misst, wie du es bewegst.
Oder? Ja, ja.
Gyro. Genau, also 3 Gyros und 3 Accelerometer.
Ja.
Ist heutzutage in jedem Telefon und winzig klein.
Mhm.
Dort ist das so ein, keine Ahnung, so
Suppentopf.
Genau, so ein Suppentopf voll Hardware, wo sich bewegt. Effektiv. So richtig schwer und so weiter. Und das haben sie natürlich nicht gehabt, wo sie es restauriert haben. Das heisst, einer hat nachher quasi ein Ding gebaut mit einem Arduino oder so und einem Breadboard und weiß nicht was, wo halt genau die Signale simuliert, die der Computer erwarten würde von einer echten IMU.
Ja.
Und nachher, wenn das Ding fliegst, musst du halt auch simulieren, dass die IMU die richtigen Sachen macht. Das heisst, du musst quasi Möglichkeit haben, zu simulieren, dass jetzt eine Bewegung ist in der X-Richtung und weiß nicht was und Y und so weiter. Und das machen sie dann auch und dann können sie tatsächlich mit dem Ding landen. Auf dem simulierten Mond. Aber es ist wirklich faszinierend. Es hat noch so einen Dude in dieser Truppe, die das restauriert. Also es sind irgendwie 2 oder 3 ältere Männer und ein mega Junge.
Mhm.
Und der mega Junge ist ein absoluter Obernerd.
Mhm.
Der Typ hat als Turm ist überhaupt in dieser Truppe drin, weil er auch alles, der kennt jedes Gate vom Apollo Guidance Computer
auswendig.
Okay, wow. Der weiß alles darüber.
Boah.
Und der hat so als Hobbyprojekt hat er den Apollo Guidance Computer nachgebaut auf einem FPGA.
Mhm.
Also Gate für Gate exakt simulierte, eine exakte Simulation von dem Computer.
Ja.
Das hat also existiert.
Ja.
Das hat es schon vorher gegeben.
Ja, ja.
Aber dann hat er natürlich nachher the real shit können anlängen und das echte Ding so halt wieder herstellen. Das ist wirklich eine faszinierende Geschichte. Wer das interessiert, kann sich das anschauen. Das ist alles auf YouTube. Und, ja. Man muss ein bisschen Geduld haben und zu, weil der Mensch, der das filmt, kann nicht mit seiner Kamera und seinem Mikrofon vernünftig umgehen, leider.
Oh
das heisst, ab und zu ist Zeug out of focus oder das Audio ist nicht so geil. Wenn man das einmal durch Auphonic durchjagen würde, wäre es viel besser.
Mm.
Aber ja.
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 Das ist nur der Premium-Podcast
vor genau. Alter. Richtig. So ist es. Aber ja, das ist wirklich eine sehr coole Geschichte. Und sie am Schluss, also das Ziel ist wirklich von der ganzen Geschichte, warum sie überhaupt das angefangen haben, ist am Schluss können beim 50-Jahr-Jubiläum von der Mondlandung, der erste, wo war das Jahr, können eine Live-Demonstration machen vor Publikum mit einem echten Computer zum die Landung. Und das machen sie am Schluss auch.
Ah, oh, schön.
Funktioniert. Ja, ist also cool. Und ja, along the way machen sie noch so ein bisschen Software-Archäologie, weil sie haben dann immer wieder mit halt berühmten Leuten Kontakt, die an dem Computer geschafft haben.
Ja, oder? Natürlich, ja.
Und die haben irgendwo auf dem Dachboden oder so haben sie noch irgendwelche Teile rumliegen, weißt du, so vom Original-Hardware. Zum Beispiel noch ein Original-Memory-Modul von damals, also das ROM. Wo halt verschollene Software drauf ist, wo es keine andere Kopie mehr gibt davon. Oder?
Mhm.
Die können es dann auslesen und so halt quasi nochmal irgendwie Software, wo es keine andere Dinge mehr davon gibt, nochmal eine Kopie davon machen und halt ja, die nochmal laufen lassen auf dem echten Computer.
Ja.
Also wow. Sehr, sehr cool. Ja, verlinken wir. Genau. Apollo Guidance Computer ist sowieso eine faszinierende Sache. Also ich habe mal ein Ding geschaut, von wegen was dort drin war, an quasi visionären Sachen in der Informatik.
Ja.
Oder so Sachen wie, das Ding hat Multitasking gemacht.
Wow.
Also du hast mehrere Prozesse gehabt, die gleichzeitig gelaufen sind auf dem Teil.
Wow.
Es hat ein Real-Time-Display gehabt, wo auch unheard of war für die damalige Zeit.
Ja, ja.
Dass du in Echtzeit Sachen auf einem Display siehst und nicht nur irgendwie LEDs, die leuchten, sondern wirklich ein
Bildschirm
mit 7-Segment-Displays. Live updated und so weiter. Also es hat ein paar faszinierende Sachen an dem Computer. Also ja, für die, die das wollen, ist der Link dort. Genau. Und dann habe ich angefangen zu schauen, Abstract Season 2.
Das ist schon mal empfohlen.
Ja, genau. Hast du noch nicht? Thomas, musst du schauen. Das ist gut.
Ja.
Für die, die es nicht wissen, Abstract ist eine Serie auf Netflix, also eine Doku-Serie, wo es darum geht, jede Folge ist ein anderer Designer in irgendeiner Form. Also in der ersten Season haben sie irgendwie Architekt gehabt, Innendesigner, irgendwas mit Modedesigner ist, glaube ich, irgendwas gewesen, und so weiter. Halt verschiedenste Designarten. Illustrator haben sie einen gehabt und so weiter. Und jetzt ist die zweite Season da mit wieder irgendwie 6 Folgen oder so, wo halt, ja, ich habe zuerst die erste geschaut, aber ist schon super. Das ist mit einem Dude, das heißt dann, also das Untertitel ist die The Design of Art. Und das ist so ein Dude, irgendein Dan oder so, der irgendwie in Berlin schafft, wo halt ganz verreckte Kunst macht, so 3D, also quasi so Installationen eigentlich, wo viel mit Licht und Spiegel und solche Sachen. Und dort ist mir wieder so ein bisschen aufgefallen, es gibt einfach eine gewisse Art, wie so Künstler reden. Weißt, die reden dann einfach etwas und du hast das Gefühl, ah ja, das ist mega tiefgründig. Und dann, bist du wirklich überzeugt davon, das ist tiefgründiger Shit. Und nachher überlegst du mal 5 Minuten und denkst so, hä? Vorher hat das gerade noch so tiefgründig getönt und jetzt komme ich nicht raus, was er hat wollen sagen mit dem. Also, weißt, es ist so, also mir geht es dort häufiger so und bei dem Dude geht es mir auch so. Aber es ist gleich spannend, was er macht.
Ja.
Ja. Genau. Du hast auch noch Sachen.
Genau. Tale of the City, hast du von dem schon etwas mitbekommen?
Nein, ich kenne Tale of Two Cities, oder wie das heißt. Das ist ein anderes.
Das ist aber etwas anderes. Das ist
ein Roman.
Ja.
Oder so.
Ja, das ist ein Roman ursprünglich, okay. Ich glaube mal. Ja, ist jetzt schon eine Weile her. Ich habe es nämlich letztes Mal schon auf der Liste gehabt, aber wir sind nicht so dazugekommen.
Okay.
Tale of the City ist
A Tale of Two Cities, genau, heißt das. Das ist Charles Dickens.
Ja, Null. Das ist was anderes.
Das ist was anderes.
Genau. Okay. Nein, da geht es um San Francisco. Und okay. Das ist, glaube ich, in den 90er. Hat es das gegeben? In den 90er hat es das schon mal als Fernsehserie gegeben.
Okay. Irgendwie.
Und es hat dann noch Nachfolgeserie gegeben. Und Netflix hat das jetzt sozusagen nochmal aufgenommen mit 2 von den Originalschauspielerinnen.
Ah.
Ja. Und es ist wirklich so, es spielt San Francisco und es ist so eine sehr, ja, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen, es ist schwierig zum Zusammenfassen. Also empfohlen wurde ich ursprünglich von Florian Knause, der da schon ein paar Mal zu Gast war.
Ja.
Und es ist wirklich cool gemacht irgendwie. Also es ist so, es spielt in einem Haus, Barbary Lane heißt es, glaube ich.
Ja, es gibt beides auf Netflix, ne? Original.
Ja, ja, das Original gibt es. Oh ja.
Genau. Und dann gibt es noch Further Tales of the City
und
More Tales of the City.
Ja, das sind so die beiden Nachfolger von den 90ern.
Okay. Ja.
Und also das Neue ist sozusagen, ist auch sozusagen quasi so ein bisschen das Remake, ist aber nicht wirklich. Es spielt quasi wie so nochmal Prequel, Sequel, bin nicht ganz sicher, weil ich das Original nicht kenne. Ja, aber es ist alles vom gleichen. Der Autor habe ich jetzt gerade vergessen, weiß nicht, ob das hier ist. Mod Pin oder irgendein Mar. Ja.
Sehe ich da nicht.
Muss gerade schnell schauen, wie das heisst.
Sehe ich nur den Cast.
Ja. Yeah.
Okay. Also um was geht es denn so? Es ist so
Armistead Maupin heisst der, ja. Also okay. Es ist so
Slice of Life.
Ja, Zeugs. Es geht so um das Zeug, aber es ist sehr, also es ist, glaube ich, für 90er vor allem irgendwie recht progressiv gewesen und es geht um die, ich hatte leider den Namen vergessen, weil es doch schon wieder her ist, dass ich es jetzt geschaut habe. Aber es gibt quasi die Hausherrin von der Barbary Lane ist eine Transfrau.
Mhm.
Die ist aber schon 90, also die Schauspielerin ist irgendwie 90 ungefähr. Und hat schon über die 90er die Rolle gespielt. Und ist ja Transfrau, sprich ist eigentlich als Mann geboren quasi und ist dann halt irgendwie in den 60er quasi schon trans gewesen und zeigt ob jetzt die Geschichte von der noch auf. Und es ist aber auch gemacht so ein bisschen als Krimi, es gibt dann noch so einen Twist, es passieren Sachen und so weiter. Und
okay.
Es gibt einen Rückblenden auf die Zeit der 60er, eben auf die Verfolgung, also die Schwulenbewegung und so weiter. Und Trans ist dann ja ganz draussen gewesen. Also so,
ja, ja.
Selbst die Schwulen haben es schwierig gehabt, aber als Trans hast du es komplett vergessen können. Sie sind wirklich von der Polizisten verschlagen worden und alles mögliche. Mhm. Also die Schwulen ja auch. Aber ja. Trans ist dann nochmal ganz eine andere Story gewesen. Und zeigt auch das schön auf. Und in dieser Barry Lane wohnen eigentlich nur Leute so in dem LGBT-Umfeld. Und das Schöne an dieser Story ist, dass es halt überhaupt nicht kitschig ist. Also es ist wie so, es erzählt Geschichte von diesen Leuten. So. Also eben, es ist historisch und auch die Geschichte von jetzt und so weiter. Und es ist so sehr, eben es wechselt so zwischen Romantik, tragisch, es ist lustig, es ist so, ja. So. Es erzählt so das Leben von diesen Leuten und ist so sehr, sehr warm und sehr schön erzählt, ohne dass es kitschig ist. Also es ist cool. So. Und auch Charakter werden sehr, es ist nicht so, es sind sehr vielschichtige Charaktere und du kannst nicht sagen, der ist nicht gut oder schlecht, sondern das ist irgendwie so sehr, ja. Ich habe es auch sehr, sehr gut geschrieben gefunden und irgendwie thematisch auch mega spannend und schön und zeigt so, dass die Welt von denen. Plus ist es teilweise, also gegen Schluss auch noch spannend, weil es dann irgendwie, ja, es gibt noch einen Twist.
Es geht noch um was.
Es geht noch um was, genau. Okay, es gibt noch einen Twist. Es ist nicht nur einfach eine schöne Story, aber es ist alles so schön verwoben. Du verfolgst die Charaktere, aber es gibt noch einen Twist, wo das Ganze so ein bisschen zusammenbringt, ein bisschen Drama. Genau. Und sehr gut gespielt, gute Besetzung, kann ich empfehlen. Wer etwas stuff fürs Herz haben will, ohne dass es flach wird.
Oh.
Tales of the City. Stranger Things 3, muss ich gerne viel erzählen dazu, weil hast du geschaut?
Nein.
Du hast die ersten beiden geschaut?
Die erste. Ich glaube, die zweite Staffel habe ich gar nicht
geschaut. Hast du gerne geschaut, ja. Also die erste hat mir ja mega gut gefallen. Die zweite, kann ich mich gerne mal so erinnern, habe ich glaube auch noch gut gefunden, aber habe so ein bisschen gefunden, nur mal ganz so geil wie das erste. Beim 3 haben sie für Indie wieder geliefert. Ist coole Staffel. Alles kitschig und so, also sehr, also sehr Hollywood und alles und kann man irgendwie abtun, aber ich finde einfach, es ist gut gemacht und ja. Und ja.
Ja,
muss ich gerne.
Nicht so der Horror-Dude, das ist halt so.
Ja, aber Ding. Es ist im Fall gerne. Es hat schon Horror-Anleihen, aber es ist in dem Sinn, ich finde es gar nicht so gruselig schlussendlich. Beziehungsweise mehr so gruselig für Kinder. Klar, du hast schon so die Momente, wo der Atem anhaltest und so, aber es ist jetzt nicht irgendwie. Ja. Es ist jetzt nicht so brutal und wenn, dann nur so punktuell. Jo. Das hat mehr für mich mehr so der Zurück in die Zukunft-Charme.
Ja. Da schauen wir mal.
Ja, also wenn es dich interessiert, wenn jetzt irgendwie, wenn die Sachen ausgehen und
du. Ja, ja. Nein, Sachen gehen wir nicht aus. Im Moment ist wieder so eine Flut da.
Ja, ja.
Grümpel Neues auf Netflix, wenn ich denke, holy shit, wenn soll ich das alles schauen?
Ja. Dann noch zwei kurze Empfehlungen. Stand-up. Das ist also mehr so meine Schiene, Jim Gaffigan. Der ist, finde ich, wirklich sehr lustig und ist irgendwie einer von den Comedians, der es schafft, zum nicht irgendwie, also wie nennt man das auf Deutsch? Verwendet keinen ausfälligen Begriff. Also der amerikanische Begriff ist so clean. ist einer von den.
Langweilig.
Ja, ja, aber kann man jetzt sagen, er ist langweilig, aber es, in meiner Meinung nach ist es die hohe Kunst, dass du lustig bist, ohne dass du irgendwie auf unter der Gürtellinie, beziehungsweise wenn du unter der Gürtellinie gehst, dass du irgendwie anders springst, irgendwie. Ohne jetzt, ja. Mhm. Und ich finde, der schafft das sehr gut. Der hat irgendwie so, der hat harmloses Zeugs, wo wirklich clean ist, also so quasi für die ganze Family ein Stück weit. Und ist aber trotzdem mega lustig. Also Jim Gaffigan ist einer von den größere Comedian. Und, weißt du, ob du den kennst, Bill Burr, das ist einer der grössten Comedians momentan, hat ein neues Stand-Up-Special, das ich mega lustig gefunden habe. Und es ist schon, greift so der ganze Zeitgeist mega auf, so MeToo-Kram und so weiter.
Okay.
Mit seiner
Paper sehr Tiger.
Stuff. Paper Tiger, genau. Ist so seine sehr eigene Sicht auf das. Und ich finde es sehr intelligent und gut. Also mir hat es gefallen. Ja. Bill Burr. Ich würde sagen, wir Netflix, YouTube haben wir durch, oder?
Haben wir durch.
Dann kommen wir noch zum letzten Thema, Nämlich so. Einen kurzen Einschub vom Maskimum. Was kannst du
dazu sagen? Yes, Maskimum.
Alle darauf gewartet. Darauf sind alle gewartet. Erzähl, fertig.
Ja, es hat, ich weiß gar nicht, ob du die Entwicklung mitbekommst vom Starship.
So am Rande wie immer.
Hast du den Starhopper mitbekommen?
Nein.
Sie haben so einen Prototyp gebaut, zum ihre neue Rakete testen. Mhm. Die hat einen komplett neuen Motor, also Engine, wie sagt man das? Triebwerk.
Ja,
Triebwerk. Raketentriebwerk.
Mhm.
Und da haben sie halt einen Test gemacht, wo im Grunde genommen die Rakete, also es sieht aus wie so ein Wasser, so ein Water Tower, wie die irgendwie fliegt und landet wieder, einfach irgendwie ein paar Meter weiter weg. So. Und das ist vor ein paar Wochen, ja, vor ein paar Monaten in der, haben sie das gemacht und alles funktioniert und so, alles gut. Und jetzt hat es wieder so ein Event gegeben, wo der Musk nochmal die Vision so ein bisschen erklärt hat von dem Starship und so weiter.
Mhm.
Kann ich den auch verlinken. Und dort hat er, jetzt haben sie wirklich ein grosser Prototyp gebaut von dem, wo wirklich schon recht beeindruckend ist.
Ja.
Und das ist das 9-Jahr-Jubiläum vom ersten erfolgreichen Start von der Falcon 1.
Okay.
Das war das Datum.
Mhm.
Und passend dazu haben sie nebendran einen Falcon 1 aufgestellt.
Mhm.
Also die kleine, das ist nicht Falcon 9, wo im Moment gerade, also wo sie regelmäßig fliegen im Moment, sondern das ist wirklich der Prototyp mit nur einem Triebwerk, wo sie damals viermal gestartet haben und beim vierten Mal hat es klappen müssen, sonst wäre sie am Arsch gewesen. Genau. Das Ding haben sie dort aufgestellt und das ist wirklich so, der größte Vergleich ist recht beeindruckend. Also das wird die größte Rakete, die sie je gegeben hat und hat irgendwie doppelt so viel Power wie die kräftigste Rakete, die sie je gegeben hat.
Mhm.
Irgendwie so sind die Grössenordnungen von dem Ding. Und ja, ich kann es kaum erwarten, dass das Ding fliegen zu sehen.
Ja.
Das wird ein Riesenspass. Aber vorher machen sie suborbitale Tests.
Mhm.
Also sie bauen jetzt der Prototyp, den sie dort haben, hat schon drei von diesen Motoren drin, drei von diesen Triebwerken.
Mhm.
Und ich glaube am Schluss soll es sechs sein. Drei für ins Vakuum, also außerhalb der Atmosphäre und drei für in der Atmosphäre. Und das Ding soll wahrscheinlich, also ich glaube, mit dem machen sie nachher suborbitale Tests, also halt höhere, weiter rauffliegen und dann wieder landen.
Ja.
Tests, die aber nicht aus der Atmosphäre rausgehen.
Okay.
Ja, das wird wahrscheinlich später das Jahr, glaube ich, passieren. No. Hoffentlich. Ja, und dann hoffentlich irgendwann bald einmal auch den Commercial Crew Test.
Mhm.
Hoffentlich geht es mit dem dann weiter.
Ja.
Die haben ja das Problem gehabt, dass ihnen ihres Crew Raumschiff explodiert ist auf dem Pad vor ein paar Monaten.
Ja.
Nicht so ein gutes Zeichen ist. Aber ja, hoffentlich passiert es noch dieses Jahr. Ich bin recht, ich glaube, es soll noch dieses Jahr passieren, dass sie ein Ding haben. Zwischen gerade ein bisschen Flaute so mit SpaceX Starts, leider. Jetzt irgendwie in zwei Wochen gibt es den nächsten, wo sie irgendwie eine Woche und vier Tage, genau, dann machen sie wieder einen Starlink-Start, wo sie Satelliten aufentun für ihr Internetnetzwerk.
Mhm.
Da.
Ja.
Das ist Starlink. Von denen gibt es noch drei Starts das Jahr, oder vier.
Okay.
Vier sogar. Vier Starts das Jahr soll es noch geben von Starlink. Jeweils irgendwie was, 60 Satelliten pro Start oder so. Also ist schon mal ein Haufen.
Ja. Krass.
Genau. Ja, und das sind jetzt schon die produktiven Satelliten. Also das letzte Start, was sie für Starlink gemacht haben, sind mehr so Testsatelliten gewesen, um halt Ground Control und irgendwie Kommunikationskram testen dazwischen.
Mhm.
Und jetzt haben sie effektiv dann die Real Deal, wo sie verheben.
Okay.
Bin auch gespannt, ob das funktioniert. Weil das ist schon eine riesige Investition, wenn sich das nicht rechnet, dann könnte es problematisch werden für SpaceX. Vor allem, wenn sie so wenig Starts haben. Also im Moment, jetzt wirklich, ist ein Monat lang eigentlich nichts passiert. Also, ja. Ist auch recht untypisch. Aber ja, das ist so zum Maskimon.
Gut. Haben wir sonst noch etwas, wo wir loswerden müssen? Climathon, muss man das dazu sagen?
Ah, das können wir noch erwähnen, aber es ist jetzt spät, sich anzumelden.
Ja.
Also es gibt am 25. Oktober gibt es der sogenannte Climathon.
Mhm.
Das ist offenbar ein weltweites Ding. Aber ich nehme am Zürich-Ding teil und wir schauen mal, ob wir den Thomas auch noch irgendwie drin schmuggeln. Der Anmeldeschluss ist eigentlich vorbei, aber ich weiß nicht.
Ja.
Ja, jedenfalls ist das ein Hackathon, wo man halt zum Thema Klimakram irgendwie was programmieren soll oder was entwickeln soll, wo die Welt weiterbringt. Und das ist doch eine gute Sache.
Das ist dann gut.
Schauen wir mal, was daraus wird.
Ja.
Gut.
Alles klar. Sonst noch gesehen? Themen?
Ich glaube nicht, nein.
Ja, dann würde ich sagen, ist das gewesen. Wir freuen uns auf, wie immer, über Feedback. Sei es auf der Webseite dankefreni.ch, Twitter, weiß nicht was. Yes. Oder auf aromate@dankefreni.ch, wer uns ein E-Mail schicken will.
Genau. Damit wir mal nicht nur Spam bekommen.
Richtig. Genau. Ja, wir bleiben dran.
Voll.
Bis bald.
Bis bald. Bye.
Ciao.
Jetzt endgelost.